Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen. Guest pokert jetzt hauptberuflich und deswegen mache ich das jetzt immer wieder mit Alessandro. Hi.
Hi, buongiorno.
Cinema Volante in the house. Wie geht's dir?
Yes. Ja, spontan mal wieder da und ich, ist cool.
Okay. Nachdem du das letzte Mal ja so verhaltenbegeistert eingestiegen bist, wollte ich mal fragen, wie heute die Stimmung ist.
Hä? Aber das hat man ja gemerkt, dass die Stimmung gut war.
Ja, ja, nee, Wort. Also ich meine, okay. Du machst das ja auch freiwillig, niemand hat dich gezwungen und das war so geil. Ich habe ein paar Leute vorbeigeschickt, die dich gezwungen haben, hier mit mir aufzunehmen, ja.
Ja, die hinter mir stehen.
Mhm.
Die korsische Mafia.
Nee, aber finde ich super. Du bist ja immer sehr spontan am Start, weil du ja auch irgendwie permanent Dinge guckst und deswegen ist das nie ein Problem, dass du irgendwie ausreichend Projekte zur Hand hast.
Ja, weil hab ich genügend.
Ja. Guess ist halt immer noch in Tschechien unterwegs, ne? Also bisschen jetzt nicht mehr, aber hier für unsere Aufnahme hat es eben nicht mehr gereicht. Deswegen.
Hat er Kohle mitgebracht?
Ich glaube, das will er selbst erzählen, aber.
Aber okay.
Ich befürchte nicht so viel, wie er sich das erhofft hatte.
Wir wollen nicht spoilern, ja, los, komm, soll er selbst erzählen.
Eben. Ja, cool. Deswegen heute wieder mit dir. Freut mich sehr.
Ja.
Bin ja ein bisschen gespannt, was du so dabei hast heute.
Ja, Dieter, ich auch. Ich freue mich auch schon. Hoffentlich was Cooles. Ganz bestimmt.
So. Ja, ich habe so ein bisschen, wirst du sehen. Ist nicht ganz Themenabend, aber.
Ja, bei mir schon, heute ausnahmsweise. Ja, irgendwie schon.
Okay.
Keine spanischen Ladies, diesmal nicht. Ne? Sind aber auch hübsche dabei, keine Sorge.
Natürlich.
Auch nackte.
Ach.
Auch sehr nackte. Ich glaube, so Mainstream-Fernsehen kaum zu sehen, nackt.
Okay.
Ja.
Und schon bin ich intrigued. So einfach ist
es. Zack. Schon gut gleich. Ich meine, nicht nur du, glaube ich, auch die Zuhörer, ey.
Ja, ne? So geil. Das ist dann so die Tagline nach dem Leben. He was a simple man. Sobald es um nackt geht, ist er intrigued, ja. Na, ich bin sehr gespannt.
See. Ja, ich freue mich schon. Was machen wir denn? Spielchen? Soll ich einfach anfangen, weil dann du wieder als letztes was bringst und ich dann nicht.
Und es dann wieder an dir hängt mit den Punkten. Ja, ist eine super Idee. Mach mal so. Wobei, ich glaube, heute wird es einfacher für dich mit dem Raten.
Ich weiß nicht, ob einfach auch einfacher ist. Weißt du, irgendwie ist alles immer.
Ja, gut, ja.
Man kann es sich immer selbst schwer machen.
Ja, ich gemerkt. Will damit auch nur sagen, es ist eigentlich nur ein. Ich habe nur ein Projekt, was jetzt punktemäßig nicht so wirklich gut weggekommen ist.
Hast du 3 Will Ferrell-Filme mit? Dann wäre es einfach.
Nee, so leicht wollte ich es dir doch nicht machen.
Okay.
Aber stimmt, das wäre auch mal ein Thema, den wir so noch gar nicht hatten.
Ja, bald kommt ja die Blow Edition, ne? Die Trilogie, also da bin ich ja gespannt. Das wird
ist in Arbeit tatsächlich.
Blastastisches Abendprogramm.
Ein schönes Wort.
Oh Mann. Blastastisch? Ja, klar.
Blastastisch, okay.
Dürfte benutzen.
Okay, wird gemacht. Mhm. Ja, geil, ja, dann leg los.
Dann lege ich los, okay. Ich habe wieder, wie das letzte Mal, etwas Frisches, was Neues, so aktuell. Dann aus meiner DVD-Blu-ray-Sammlung etwas gerewatcht, was ich noch nicht mehr gesehen habe, und eine Erstsichtung aus meiner Sammlung.
Okay.
Damit ich die langsam, ne, habe ich ja erwähnt vielleicht letztes Mal, weiß ich gar nicht mehr, dass ich da so langsam durchmischte.
Ja, doch.
Und ich fange mit dem Rewatch an.
Okay.
Mit dem ältesten Film aus den 70ern.
Mhm.
1972, um genau zu sein. Amore e morte nel giardino degli dei.
Mhm.
Liebe und Tod im Garten der Götter. Der deutsche Titel, also genau übersetzt.
Ja.
Also, Liebe bestätigt nochmal, ist ja auch Italiener. Quasi halb Italiener. Ja, genau. Auch so nah an der Grenze und überhaupt. Und, ne?
Nein, aber dafür hat es gereicht, ja.
Dafür hat es gereicht. Sauro Scavolino ist der Regisseur, wie auch Drehbuchautor von diesem, ja, wir nennen es jetzt einfach mal Giallo.
Ah, okay.
Wird auch, habe ich auf Blu-ray in meiner sogenannten Film-Art Giallo Edition. Dort ist er 2015 das erste Mal nicht in Deutschland erschienen, immer noch unsynchronisiert, aber mit deutschen Untertiteln sogar für die, ich spreche Italienisch, ne, war jetzt nicht schlimm, aber für alle anderen. Sollte man sich reinziehen, sage ich schon mal vorweg, ist ein anderer Giallo. komme ich aber gleich zu.
Aber war das bei den meisten Jolly nicht eh so, dass die komplett gedubbt wurden?
Du meinst nochmal hinterher?
Ja.
Also, einfach, dass da gar kein, zum Original.
Dass da gar kein Ton am Set mitgenommen wurde, sondern dass schon die, quasi die Originalfassung nachvertont ist.
Ja, also nicht nur einfach alles, was so in 60er, 70er entstanden ist, ne? Sogar der 70er in Italien. Weil das ja, Italien war ja mit, hat ja mehr produziert an Filmen in den 60er Jahren als Amerika.
Okay.
Ne? USA hatte so ein bisschen Krise und so weiter, gerade weil da das Fernsehen gerade so richtig rauskam und richtig am Start war. Mhm. Kino wurde ein bisschen weniger, da sind die ganzen Stars auch nach Rom gekommen, Cinecittà, haben da viel gedreht, ne? Da waren ja so viele, die dann so aus und viel nachgedreht worden ist. Und dann haben die halt so das, was fehlte, in der ganzen Welt haben die so gedreht, gerade was so Genre angeht, in Italien einfach mal so gebracht.
Und du glaubst, dass das mit der Menge an Filmen, die produziert wurden, zu tun hatte, dass die keinen Ton mitgenommen haben? Ich dachte, das hatte eher so Budgetgründe.
Nee, aber das ist ja so dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite hatten sie ja diese ganzen Stars von außerhalb, die natürlich auch budgetbedingt, dann konnten es nicht nur Amerikaner sein oder Engländer oder welche, die die Sprache beherrschen, was gerade auch damals so in Italien nochmal eine andere Sache war und heute vielleicht immer noch so ein bisschen so, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Und die haben einfach Unmengen produziert und haben eigentlich für alles ein Go gekriegt, mehr oder weniger, und immer ein bisschen Geld. Mhm. Ne? Nie genug, aber so viel, dass man einen Film drehen konnte. Und auch mal einen Star gut einkaufen konnte und das Drumherum war halt nicht so gut dann bezahlt, sag ich mal. Ne? Die Nebendarsteller oder eben Technik und so weiter. Und deswegen standen ja diese Guerilla-Dinger, diese ein bisschen wackelige Kamera, gerade dieses so ein bisschen, ist das falsche Wort, aber trashig anmutende. Mhm. Was aber auch wieder so viele atmosphärische und persönliche Filme für mich dann herausgebracht haben.
Ja, ja, es hat auf jeden Fall hat einen eigenen Charme. Das stimmt schon.
Weil sie
ja
freier waren irgendwie, dann in dem, was sie taten. Und dann so ein bisschen so, komm, wir machen, eben so ein bisschen Guerilla gefühlt. Ne?
Mhm. Ja, wir hatten das halt nur mal bei irgendeinem Argento-Film, dass da haben wir recherchiert, dass halt am Set irgendwie jeder seine Sprache gesprochen hat und deswegen der Film dann in einer Sprache komplett nachsynchronisiert wurde. Und das macht halt schon was mit dem Schauspiel. Und wie es rüberkommt. So, und das, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit.
Ja, kann ich verstehen. Das ist auch wieder, das macht's auch wieder so. Das gibt ihm ja auch wieder was Besonderes. Yeah. So ein bisschen so awkward, so ganz leicht. Kann man da mögen oder eben nicht. Ne? Das sind so diese Kleinigkeiten, das stört einen vielleicht. Oder macht's halt interessant, ne? Wie für die meisten, die gerade auch die Jolly halt lieben. Mhm. Und hier in dem Fall, also ich habe die meisten haben wirklich selbst gesprochen Italienisch, weil sie auch alle Italienisch können. Mhm. Also wir haben Erika Blanc. So auch wieder, ne, damals sowieso alles europäische Produktion, alle haben ja irgendwie zusammengearbeitet. Das ist jetzt hier eine deutsch-italienische Produktion, alles in Italien gedreht. Okay. Erika Blanc ist auch, gerade Italien hat ja auch gerade die schönen Frauen aus ganz Europa immer importiert fürs Fernsehen und so weiter. Mhm. Ne, gerade Frankreich, Deutschland, die waren ja alle da am Start und haben gedreht, egal woher eigentlich. Und sie kann auch Italienisch und ist auch eigentlich mehr Italienerin als Französin gefühlt. Mhm. Sie spielt hier, ja, was fange ich an? Ich sag jetzt mal die Schauspieler. Sie hat also gerade diese typischen Sachen gemacht, viele nackte Filme in der Zeit, gerade so diese Komödien auch, in der man viel Haut sieht. oder auch von Mario Bava dann aber auch, was in die Richtung des Giallos geht, die Toten Augen des Dr. Dracula. Mhm. Auch wieder komischer Titel, ne? Operazione Paura eigentlich.
Okay.
Dann haben wir Ezio Marano. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Terence Hill. Ein Terence Hill-Typ eher. Nur so ein bisschen weniger Charme. Mhm. So ein bisschen weniger Charme, hat einfach diese ganzen Filme gedreht, Western, auch alles, was es damals gab, so alle Genres, ne? So ein bisschen überall, aber auch nicht bekannt. Ne? Auch so war der Mann für alles. Dann haben wir Peter Lee Lawrence, Deutscher. Mhm. Lee, hast du gehört? Dein Name ist in der Mitte. Das ist mir so beim dritten Mal aufgefallen, als ich es so gelesen habe. So,
beim dritten Mal, immerhin.
Ja, aber ich musste einfach immer an Lawrence von Arabien denken, aber nicht an Lee erst, weißt du, das kam so erst. Egal. Der hat auch in Western gespielt. So Namen zum Beispiel, sein Steckbrief ist sein Heiligenbild. Und sowas alles, ne? Hatte ein Debüt in Sergio Leones For a Few Dollars More. Okay. So Nebenrolle auch, ne? Aber so ganz kleines Ding nur und so, ne? Sind da halt rumgetuckelt. Dann haben wir noch Orchidea de Santis und einen deutschen Schauspieler auch, Franz von Treuberg. Alle nichts gemacht, was man jetzt irgendwie irgendwo erkennen könnte, müsste, sollte. So, und unsere Erika Blanc. Nein, Entschuldigung, wir fangen anders an. Diesmal konzentriere ich mich. Ich fange jetzt so an.
Diesmal konzentriere ich mich. Guter Vorsatz.
Nein, das Ding ist, ich fange dann immer mit irgendwas an. Und dann sehe ich sofort, merke ich, nein, das ist die falsche Richtung, von der ich anfange, aber versuch's dann von da herzubasteln, ne, dass es passt. Das ist Quatsch. Ich mach's jetzt anders. So.
Okay.
Franz von Treuberg, den ich jetzt als letztes erwähnt habe, spielt auch einen Deutschen, der in eine Villa zieht, die mietet, so außerhalb, schön auf dem Land, ne, sondern wirklich so eine schicke alte Villa vom schönen Garten umrogen, ne, der auch im Titel vorkommt, der Garten, der sieht wirklich cool aus, es ist wirklich so gemütlich, so ein bisschen wilder, typisch südländisch, hat dieser angemietet, weil er Ornithologe ist.
Okay.
Und da halt seine Vögel begutachten, beobachten, hören kann. Denn er geht dann in den Wald, das ist wirklich mitten im Nirgendwo, und macht da Tonaufnahmen. Angeblich irgendwas aus Zentralafrika kommt da vorbeigeflogen, ist jetzt auch nicht so wichtig. Und zieht sich die Sachen rein. Er ist so ein bisschen so ein kleiner Dicker mit Bärtchen, ein bisschen älter, so Mitte 50, 60 vielleicht. So ein Typ. Dann findet er in dem Wald Tonbänder. Mhm. Einfach so zusammengeknüdelt. Also nicht irgendwie so ein Tonband im Ganzen, sondern wirklich so das Band.
Ach so.
So ein Haufen einfach, ne?
Okay.
Da versteckt. Nimmt er mit. Und er ist da wirklich gemächlich. Er hat eigentlich kaum ein Wort gesprochen. Ein Hausmeister hat ihm vorher halt nur die Tür geöffnet, den Schlüssel gegeben. Das war's. Und hat auch erzählt, was auch so ein bisschen Thema gerade ist, dass die halt immer leer stehen. Leute aus Amerika, die so Häuser haben zum Beispiel, die da Urlaub machen, dann nie wiederkommen oder die einfach so lassen. So. Wir wissen also nichts von den Leuten, die da vorher gewohnt haben. Bis er dieses Tonband findet. Das wäscht er wunderschön am Waschbecken. Macht er das sauber? So ein Magnetband halt, ne?
Okay.
Voll geil, ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ja, why not? Ist ja ein Magnetband, ne? Da kannst du ja, solange nicht zerkratzt oder so. Und setzt das dann in seine Tonspule ein. Er hat ja alles da. Er hat ja diese Tonaufnahmen gemacht. Und wir hören dann zu, wie die Erika Blanc, Azura wird sie genannt, bei einem Psychiater erzählt, was ihr so passiert ist.
Und das ist auf den Bändern drauf.
Das ist auf den Bändern. Okay. Der Therapeut nimmt das auf, diese Therapie. Mhm. Und wir hören dann, wie sie erzählt und springen dann. Wir sehen das dann auch und springen dann, wie sie wieder erzählt, springen wir nochmal in die Vergangenheit.
Alter, ist ja Inception. Ja.
Ja, das ist hier Inception, aber echt, das ist hier, das wäre was für den neuen Film von Christopher Nolan, auf jeden Fall kann ich sich mal überlegen. Ein Kind, das dann hier findet, wie sie damals die Atombombe gebastelt haben, egal. Und diese ganze Struktur ist hier so unkonventionell und verstrickt, weil wir auch manchmal in der Tonspur, wenn sie erzählt, da die Vergangenheit sehen und sie dort, dann aber springen wir wieder in die Jetztzeit, so während der Tonbandaufnahme und sehen das, was dort passiert. Also so ein bisschen hin und her einfach, jetzt nur mal wegen der Zählweise, dass die halt interessant ist und dass man schon da aufpassen muss. Der Film geht jetzt aber auch nur 86 Minuten. Es erzählt sich langsam. Was wir erfahren ist jetzt, dass sie mit ihrem Mann Martin dort lebt, in dieser Villa, beziehungsweise gelebt hat, ne, aber zu dem Zeitpunkt der Tonbänder, und erzählt halt von ihrem Problem, weil sie mit ihrem Bruder ein Verhältnis hat.
Okay.
Ja, so ein bisschen Inzest ist da auch am Start, ne? Das wird nicht so richtig aus.
Bisschen ist gut, ne?
Ja, das wird alles nochmal so hin und her aufgedeckt. Da sind so ein paar kleine Twisty-Sachen drin. Und erzählt halt von diesem Problem. Sie mag ihren Mann nicht mehr, der ist so rüde. Und irgendwie hat sie auch Probleme mit ihrem Bruder, weil die sind schon seit sie Kinder sind, haben sie schon so eine strange Beziehung zueinander. Und der Typ, der Bruder, ist auch sehr neidisch auf den Ehemann. Und die hängen da alle zusammen ab in der Villa. Also der wird schon wütend. Das ist so eine witzige Szene. Dann fahren die zusammen alle drei im Auto und dann fahren die so eine Herde vorbei mit Kühen hier, mit Hörnern richtig und so. Ne? Wieso erwähne ich das so? Weil er dann sagt so, dann schreien, dann läuft der Mann, der Ehemann läuft dann raus und dann sagen die, pass auf die Hörner auf. Und ich weiß nicht, ob man es hier so in Deutschland kennt. Du kennst es vielleicht so als italiener-affiner Typ. Dass dieses Hörner aufsetzen, sagt man das hier in Deutschland auch so?
Ja.
Auch, ne? Aber irgendwie habe ich das noch nie wirklich gehört. In Italien ist das ja so ein ganz wichtiges Ding. So gerade in Kalabrien bei uns, Sizilien, so im Süden, kennen ja die roten Hörner auch und alles, die Glück bringen und so weiter. Mhm. Weil wenn man nämlich anderen die Hörner aufsetzt, hier Zeigefinger und kleiner Finger, dann ist das eben die Cornuta oder Cornuto, ne? Dann wurde derjenige betrogen. Ja. Und jetzt schreien die da halt, pass auf die Hörner auf, weil er ja auch betrogen wird mit dem Bruder da von ihr und so. Das ist einfach witzig. Ne? Also die Szene ist cool. Und so. Ist mir damals beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, als ich den geguckt habe. Ja gut, das ist so zu der witzigen Szene. Und wir erfahren halt über die Tonbänder, dass, also ganz am Anfang, jetzt kann ich da einen Spring nämlich, Die erste Szene sehen wir, wie Viola, eine Geliebte von dem Bruder, die auch so nebenbei hat, der Bruder ist übrigens Fotograf, hat, die, wie sie in diese Villa kommt, alles so gefilmt, auch aus POV-Perspektiven und überhaupt im ganzen Film, jetzt unterbreche ich meine eigene Dings-Wieder-Szene, haben wir Wackelkamera stark. Also wirklich, alles aus der Hand gefilmt, die ganze Zeit. Außer in ein paar wirklich dann doch wieder mit kleinen Kamerafahrten und Stativ und Dolly von mir aus, egal was, auf jeden Fall technisch raffinierten Bildern.
Ist das nicht anstrengend? Aber sonst
überhaupt nicht. Wenn man, vielleicht kann es sein, wenn man wirklich so bewusst wieder drauf achtet, wie es bei allem ist, dass man so ein bisschen durchsteht. Aber so wackelig ist jetzt nicht Born, ne? Also man sieht nur wirklich so leichte Wackeln die ganze Zeit.
Ach so, okay.
Aber nicht so leicht, dass man das jetzt ganz übersehen könnte. Mhm. Aber es passt zu der Geschichte. Und es gibt auch wieder diese Atmosphäre und es ist auch wieder dieses Giallo-lastige. Mhm. Ne? So, Viola kommt in diese Villa, sucht unsere Azura, unsere rothaarige Schönheit übrigens, mit blauen Augen, die ist rothaarig, und findet sie in der Badewanne. Adern aufgeschlitzt, dann hat sich Pillen genommen, liegt in der Badewanne. Und diese Session mit dem Therapeuten erzählt sie halt danach, weil sie dann halt den Therapeuten bekommt und so weiter, ne? Den sich austauscht. Und jetzt geht es halt darum, dass sie sich da nicht mehr dran erinnern kann. Sie hat zwar Tabletten genommen, aber nicht so viele, dass sie jetzt glaubt, sie würde sterben und schon gar nicht sich die Hände aufgeschlitzt. Daran kann sie sich nicht mehr erinnern. Und jetzt wird halt so ein bisschen aufgeklärt und wir sehen dann zwischendurch wieder unseren Vogelkundler, wie er dann zwischendurch eine Pause macht, rumläuft und er macht sich schon fast schick dann. Ne? Also der zieht sich dann fast ein Hemd an und so, vorher ist so ein Schludrian und zieht sich so buntes wie so ein Vogel halt so ein Hemd an und setzt sich dann dahin, macht sich gemütlich und hört dann so weiter. Wie so ein Podcast, ein True Crime Podcast eigentlich, ist das wie aus den 70ern, Alter. Ja.
Okay.
So. Dann, in dem spannenden Moment, in dem der Taupoid und El Cablan etwas hören und auf den Moment gekommen sind, wer es sein könnte, dass dort auch was passiert ist, enden die Bänder. Tadam. Und wir sind bei unserem Ornithologen. Und der so, what the fuck, Alter, ich wollte doch weiter rein und so, ne, wo kriege ich jetzt die Sachen her? Ich suche einen Wald oder so, da finde ich doch nichts, Alter. Dann kommt er irgendwann wieder nach Hause und findet dort neue Bänder. Und da geht die Geschichte weiter. Das ist so in der Mitte des Films. Also das sind noch so viele Sachen, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt. Und selbst, ich könnte hier die ganze Geschichte erzählen. Erstmal wird den sowieso keiner sehen wahrscheinlich, leider. Außer Interessierte. Und wenn, dann ist das auch egal, weil da noch viel mehr drin ist. Der ganze Film ist hier nämlich sehr poetisch erzählt. Mhm. Ich meine, man hört das dann im Titel schon. Ich meine, die sind sowieso immer sehr reißerisch, sehr übertrieben, ne, diese Titel gewesen. Und so, gerade zu der Zeit und gerade für unseren Giallo. Was hier so ein bisschen fehlt, dieses Klassische, ist halt so dieses Slasher-Element. Diese wirklichen Horror-Spannungsmomente und auch so ein bisschen Whodunit ist halt so ein bisschen drin, jetzt aber auch so auf eine andere Art und Weise. Das kommt erst so später zum Tragen. Mhm. Erst ist hier wirklich so eine Liebesdrama. Ja. Ich meine, der Garten der Götter, da würde ich auch denken, bestimmt basiert es auf irgendeiner oder Teile von griechischen Mythologien, Geschichten. Mhm. Kann gut sein, sowas Direkteres, vielleicht sogar, fiel mir jetzt nichts ein und so. Aber wie es erzählt wird, und auch die Sprache an sich, also wir haben da Sätze, ne, habe ich aufgeschrieben, die werden gesagt, wann dieses Gefühl anfing und so. Ne? Dann fing vor der Vernunft an und hörte mit dir auf. So sprechen die halt die ganze Zeit. Mhm. Ne? Okay. Die Zeit erschien mir unendlich länger als das Leben selbst.
Oh Gott.
Aber das ist schön. Und wir haben halt klassische Musik. Wir haben klassische Musik. Und das ist auch anders als sonst, diese reißerische, übertriebene, auch besonders in ruhigeren Momenten angewandte Musik bei so einem Giallo. Gerade auch, was Argento gemacht hat.
Ja.
Und auch Synthesizer und voll drauf oder Ennio Morricone-mäßiges Gesinge, was da so voll drauf haut und eher so in den Vordergrund tritt.
Ja.
Ist hier begleitend und eben poetisches Drama dann doch eher.
Okay.
Ne? Es kommt an, was mich an den südkoreanischen Kino auch so fasziniert, ist gerade auch so, dass das immer damit spielt, so in den guten Filmen. Dieses Drama und dieses Poetische und das auch zum Ende so was kippt. Und dann nochmal ganz besondere Facetten kriegt, was hier auch der Fall ist.
Mhm.
Und ja, ansonsten ist es halt wieder, was immer schwer zu definieren ist, weil gerade wenn du auch Argento ansprichst, Argento ist halt, ja, der hat Gialli gemacht und auf eine besondere Art und Weise und der hatte mehr Geld als alle anderen. Aber er hat es halt auf seine Art gemacht. Und kein anderer hat jetzt, außer Bava, von dem er es hatte, der so das Giallo begründet hat mit, hat diese Farben benutzt. Und dieses Überstilisierte. Also das kam schon, das ist so seine Art der Filme. Ich meine, jeder Kriegsfilm, es gibt verschiedene Kriegsfilme. De Palma macht so, Kubrick macht so. Einer will einen Terrence Malick lieber sehen, ein elegisches Ding, und einer möchte, jeder hat so sein Ding da drauf gesetzt und so. Ne? Deswegen heißt es ja nicht, ne? Gut. Und hier ist es halt so ohne dieses Überstilisierte, Reißerische.
Okay.
Ja. Ja, sonst haben wir auch ein paar Träume, die dann am interessantesten inszeniert sind. Die bringen was optisch dann doch, ne? So ein bisschen das große Fressen erinnernd, so ein bisschen tot. Aber wir haben sonst nicht viel Explizites dergleichen, haben wir kaum bis gar nicht.
Mhm.
Und ich sage,
ich kann mir noch nicht so hundertprozentig vorstellen, was das so für eine Tonalität hat. Weil du meinst, es ist eigentlich eher so ein bisschen Beziehungsdrama primär. Mhm. Aber hat das dann auch überhaupt irgendwelche Horror- oder Thriller-Elemente? Also gibt es da eine Spannung, die existiert?
Ja, die wird wirklich, also die Spannung ist immer, ist eine leichte, weil man dann wissen möchte, was da los ist.
Mhm.
Mit diesem, weil wir finden es ja ganz am Anfang. Ich meine, der Film fängt an mit einem vermeintlichen Tod.
Mhm.
Denken wir jedenfalls erst. Ne? Dann in der Badewanne ganz klassisch. Da interessiert man schon, was da so los ist und das Drama um sich, dass so ein bisschen Spannung da ist. Aber was du natürlich jetzt meinst, dieses Megaspannung, die fängt halt erst an diesem Moment an, wenn das Magnetband zu Ende ist und das Neue erscheint.
Okay.
Das finde ich halt geil. Also da kommt das mehr dran. Deswegen ist es vorher wirklich ein Drama, was halt so ein bisschen drüber ist dann, ne? Also wirklich so ein bisschen so Theater, sage ich jetzt mal oberflächlich, ne? Mhm. Auch vom Spiel her. Und diese Erika Blanc ist halt so ein femme fatale-mäßig starke Frau, die jetzt da voll drauf, also ist hier nicht das Opfer, so wie es am Anfang suggeriert wird, weil sie halt da liegt, sondern die ist schon hier so mehr, hat sie Zügel in der Hand und spielt mit allen.
Okay.
So schon eher. Wir sehen auch viel nackte Haut, aber eigentlich wirklich da schon eine Romantik drin auch in den Szenen. Also hier hat mal jeder mit jedem was, kann ich auch, ne? Kann man auch sagen. So, es ist so.
Mhm.
Aber eher, ja,
okay.
Romantik, Liebe, Drama.
Aha.
Was sich dann so ein bisschen ändert. Und das finde ich halt wieder interessant. Und das ist halt so, was eben den Giallo ausmacht, weswegen ich ihn trotzdem damit reinzähle, ist halt so diese Atmosphäre, die er irgendwie wiedergibt. Dieses nicht Greifbare, dieses Besondere, den Charme. Weil den kann man so hassen, langweilig finden oder übertrieben und doof, verstehe ich total und so. Ne? Das kann man bei all denen auch finden. Ne? Weil das ist halt von dieser günstigen Riege. Ne? Das ist halt immer ganz was anderes als den Argento, den die meisten kennen. Aber ja. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen so verstanden? Ich meine, Saulo Scavolino hat sonst regiert eigentlich gar nichts wirklich, jedenfalls nichts Bekanntes. Er hat kaum was, er hat immer geschrieben und halt auch bekannte Gialli von Sergio Martino zum Beispiel.
Okay.
Da gibt es auch, was auch so, den ich auch empfehlen kann, ne? Il tuo vizio è una stanza chiusa, solo io ne ho le chiavi. Langer Titel, ne? Aber das ist auch so, der geht so, der sieht so aus. Ist halt dann, ist er noch ein bisschen, besser will ich nicht sagen, aber der ist so ein bisschen größer. Irgendwie auch ein bisschen besser produziert und so. Ne? Da passiert noch ein bisschen mehr, haben noch schönere Frauen.
Meinst du, das war auch immer eine Frage des Budgets?
Ja, so bei manchen schon, ja.
Okay. Ja, aber ich muss sagen, also es klingt interessant. Wie fandst du das denn?
Also, ja,
das war jetzt ein Rewatch, meinst du?
Ja, das war ein Rewatch, genau. Und ich kann dir mal schon mal vorweg sagen, ich mache, vorweg, ich hasse das, wenn man das sagt, ne, dass diese Floskeln, die man reinbaut. Ich sag dir, ich habe bei Letterboxd, kann man ja oben diese vier Filme mal reinhauen im Moment, und ich wechsle das öfters, ne, diese, die man sehr mag.
Ach so, okay.
Ne, so eine Liste. Und ich habe den gerade momentan da drin.
Oh, okay.
Ne? Mir gefällt das voll, ich bin da voll drin. Ich mag diese kleinen Twists, aber deswegen nicht. Ne, dass ich sage so, wow, das hat mich jetzt mitgenommen. Sonst wäre es beim Rewatch hier, hätte es jetzt auch nicht funktioniert wirklich. Ne? Ich mag die Atmosphäre, ich mag diese Villa. Ich hätte noch ein bisschen mehr im Garten haben können, ne, weil ich so diese Atmosphäre einfach mag. So ein bisschen Mystik ist da drin. Und Italien einfach, ne, ist geil. Schauspieler machen das alle gut. Ne? Also da gibt es ja auch manchmal, das ist das Problem bei manchen Gialli, dann ist das Schauspiel echt.
Naja.
Ah, wenn du da nicht einen so sympathisch findest oder irgendwas so hast, ne? Irgendwas, was sich da so kriegt, so ein bisschen, ne? Die müssen jetzt nicht, wer weiß, was spielen, aber wenn der sowas nicht hat, dann ist scheiße, dann ist gefährlich. Aber hier, alle gut besetzt und so, passt alles.
Okay.
Das Kamera mag ich halt, die Musik ist super, die ist wirklich super, gerade das Klassische auch. Also, ich mag da alles sehr dran.
Okay, klingt sehr begeistert.
Das ist nicht mein Lieblings-Giallo, auch nicht, aber, ne? Ja. Und wenn man in Giallo, ne? Also immer ganz grob, ne? Ich meine, da werden sowieso jeder wird so sagen, ne? Ja, das ist für mich kein Giallo, der andere wieder doch und so.
Ja, das finde ich eh immer so eine Sache, da bin ich eh raus, weil ich nicht verstanden habe, was die genauen Kriterien sind für ein Giallo. was den ausmacht oder ab wann man das nicht mehr Giallo nennen darf und so. Da bin ich viel zu wenig in der Materie, aber du guckst da vieles, ne?
Ja, genau, ich gucke viel, ja.
Okay. Ja, ist ein Genre, wo ich noch nicht so richtig einen Zugang zu gefunden habe. Ich finde das immer interessant, aber da hat es jetzt noch keinen Film gegeben, der mich voll beeindruckt und begeistert hat.
Ja, das ist halt so, auch Jim Cummings hat das mal gesagt, der Regisseur hier von, es fällt mir den Namen nicht ein, Alter. Alle wissen, wer das, kennst du Jim Cummings?
Der Name sagt mir was, aber ja, wenn du mich sagt fragst, was der gemacht hat.
Alter, jetzt fällt mir nichts ein. Egal. Auf jeden Fall hat der geschrieben, das war zu Paolo Sorrentino. Aber ich finde, es stimmt auch so hier bei den Gianni so ein bisschen, so allgemein einfach, was sich so packt, dass es sich anfühlt, bei Paolo Sorrentino, als würde er den Film hätte er genau für dich gemacht.
Mhm.
Ne? Und verstehst du dieses Gefühl so ein bisschen, dieses Intime?
Ja.
Das hast du bei einem Giallo halt. Ne? Deswegen ist es so was Undefinierbares, wie beim Noir unbedingt. Ne? Es ist nicht so kein Genre eigentlich per se. Es hat ja viele Elemente. Sondern es ist sowas, was man gar nicht so greifen kann.
Ja.
Und das macht es wieder noch besonderer. Ne? Und deswegen kann es gar nicht so definieren. Ich weiß so, gerade die Professoren bla bla wollen das alles immer genau haben, aber ja, egal. Ja, soll ich was zu den Punkten sagen? Oder müsst ihr noch was wissen irgendwie?
Nee, erzähl.
Okay, IMDb 6,1.
Mhm.
300 Bewertungen waren jetzt nur.
Ja.
Metacritics gibt's nicht. Rotten Audience, bla bla, gibt's auch nicht.
Mhm.
Letterboxd 3,3.
Okay.
Das sind auch 300, witzigerweise. Finde ich manchmal geil zu vergleichen, wie viel da so bei Letterboxd, IMDb, wie die so loggen.
Mhm.
Ja, also 6,1 IMDb, 3,3 Letterboxd.
Okay, ja. Aber ja, scheinen nicht viele Leute gesehen zu haben, den Film.
Ja. Ja, Geheimtipp hier, Leute.
Ja, ja. 300 Leute auf Letterboxd ist ja schon wenig, ne?
Ja.
Ach, boah, das ist schwierig, weil das ja scheinbar schon ein Genre ist, was dir irgendwie sehr liegt und wo du so ein bisschen Herz für hast. Deswegen bin ich da weiter oben. Ich sag 8.
Schon mal gut. 8,5.
Ah, dann doch immerhin. Okay.
Ja, ja.
Das ist stark.
Ja, gut. Das ist so, weil er gern. Ja, zieht euch rein, guckt euch an, dann stehen morgen vielleicht 301 Letterboxd-Einträge oder so oder zwei. Das ist bestimmt cool.
Sag nochmal den Titel. Nee, weil das ist ja wirklich was, das haben jetzt die wenigsten wahrscheinlich mitbekommen. Dann können wir es am Ende nochmal raushauen.
Ja, der ist lang. Amore, Morte nel Giardino degli Dei oder Liebe und Tod im Garten der Götter von 1972.
Der Garten der Götter. Ja, du hast recht. Das klingt so ein bisschen nach griechischer Mythologie.
Ja, und so ist es auch aufgezogen, wie gesagt. Ja.
Alright. Ja, also ich bin interessiert. Wie gesagt, das ist so ein Segment, ey, da kenne ich auch voll wenig. Da muss man, glaube ich, schon auch, weil das gerade so viele so kleine Filme sind, muss man da schon ziemlich in der Materie sein, um das zu schätzen.
Ja, um das zu schätzen, zu finden und so ein bisschen so ausklamüsern, was es so gibt, Gutes oder Schlechtes, in Anführungsstrichen jetzt, was einem so gefallen könnte, weil da ist es auch halt von bis, ne? Also es ist unglaubliche Bandbreite.
Ja. Ja. Ja, eben, vor allem, wenn es da so viel von gibt, ey, also ich habe da mal so gar keinen Überblick, aber finde es immer wieder spannend.
Schön.
Ja, hin und wieder. Also wir hatten da jetzt, also bisher glaube ich fast ausschließlich Argento, aber wir hatten ja in dem Bereich eben schon auch so den ein oder anderen Auftragsfilm und fand ich immer sehr interessant, auch wenn es mich nicht immer wirklich begeistert hat.
Ja, das ist ja auch okay, wie gesagt, also wenn du es begründen kannst, es packt halt nicht jeden. Ne?
Mhm. Ja, wenig begeistert war ich auch von meinem nächsten Film.
Oh.
Das ist nämlich ein Kinofilm.
Oh.
Und ich habe dir schon erzählt, dass ich ihn gesehen habe. Oh. Und jetzt sprechen wir drüber. Habe ich mir letzte Woche angeguckt, The King's Man.
Mhm.
Offiziell natürlich von letztem Jahr, ne? Der Release war 2021, das Ding wurde x-mal verschoben und war jetzt natürlich pandemiebedingt auch so ein Teil, wo man den Trailer im Kino irgendwie 1 Million Mal zu sehen bekommen hat, weil es halt immer wieder verschoben wurde. Und da gab es schon auch ein paar Trailerfassungen, die mich echt heiß auf den Film gemacht haben.
Okay.
Weil es ging dir ja wahrscheinlich auch so, oder?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Ach echt?
Aber bin nicht so.
Aber du wolltest ihn ja auch angucken, immerhin.
Ja, natürlich, ich wollte ihn auch angucken. Also ist aber nicht so, dass ich da heiß drauf war, ne? Also wie bei dir vielleicht mit Matrix oder so. Also ich keine Ahnung. Aber weil ich die ersten beiden halt voll mag. Und ich war da auch nicht so, dass ich sagte, boah, ich freue mich da voll drauf, schon gar nicht auf den zweiten. Aber ich fand den auch voll unterhaltsam, voll locker, flockige, coole Unterhaltung, die Spaß gemacht hat, so, ne?
Fand ich auch. Das waren sehr gute Popcorn-Filme. Der erste hat mich wirklich beeindruckt, weil ich den wirklich neu fand, auch wie der Action inszeniert hat, war ja schon was sehr Neues.
Ja, in der Kirche und so, auch die
Szene. Ja, die ist der Wahnsinn, ey. Ja, vor allem zu Freebird, Alter, das ist einer meiner Lieblingssongs und dann so Metzelei, Alter. Ja, allein die Szene habe ich mir so oft angeguckt und den Film selbst habe ich auch ein paar Mal gesehen. Und den zweiten, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil der halt nicht an den ersten rankommt. Aber der hatte schon auch die gleiche Action, ne? Wie sie inszeniert ist. Dieses mit der Kamera, dass du gefühlt mittendrin bist, so, ne, dass die Kamera wirklich einzelnen Schlägen folgt und dann so rumwuselt und einfach wirklich, wie es choreografiert und inszeniert ist, war für mich sehr neu. Ich fand das cool.
Damals. Visuell stark und halt crazy Figuren. Und die hat Channing Tatum da, auch wenn nur in der Nebenrolle. Aber das ist schon mal ein Mehrwert, wenn er sich wieder selbst haut.
Der macht's für dich aus, ja, okay.
Aber voll,
ja, ich meine, ja, das Line-Up war ja schon auch in allen Teilen bisher ziemlich ordentlich. Und mir ging es dann ähnlich, als die dann den Trailer rausgeballert haben und dann hieß es so, jetzt bringen wir ein Prequel zu den beiden Teilen, fand ich das erstmal nicht so geil. Dachte so, warum machen sie da nicht weiter? Aber okay, gut, jetzt erzählen sie halt die Ursprünge, ist ja irgendwie auch ein beliebtes Ding in Hollywood, so dann mal zurückzuspringen. Habe ich dann gefressen und dann kamen mir eben die Trailer und die ersten Trailer haben mich schon echt neugierig auf das Ding gemacht. Zumal das ist ja auch so ein Ding, was sie in den letzten Jahren echt perfektioniert haben, dass die Trailer so geil auf Musik geschnitten sind.
Ja.
Und da gab es bei dem Trailer zu The Kingsman gab es auch eine Fassung, die war so geil auf Musik geschnitten, die dann auch immer schneller wurde. Ne, du hast dieses.
Ach ja, jetzt habe ich es wieder.
So,
ja,
und dann wurden die Schnitte auch immer schneller halt auf den Beat der Musik und das fand ich grandios. Jetzt ist halt leider so, dass das wie so oft haben die. Glaube ich sogar, jede Actionsequenz, die im Film vorkommt, ist kurz im Trailer zu sehen.
Echt?
Original. Und deswegen sind hier die Action-Momente auch wirklich zählbar. Also es ist lange nicht so actionreich wie jetzt die ersten beiden Teile. Und das fand ich dann rückblickend schon ein bisschen lame, dass du im Endeffekt alles, was sich da so actionmäßig im Film abspielt, kriegst du im Trailer mal kurz angerissen. Und ja. Das nicht so geil. Aber gut. Also nochmal zur Voraussetzung. Ich hatte tierisch Bock auf den Film. Das war jetzt aber auch so ein Ding von endlich kommt er, ne? Weil wie jetzt sämtliche Filme der letzten Jahre in der Größenordnung, es hat sich einfach ewig hingezogen. Und jetzt war es endlich soweit. Ja, erzähl ich mal die Handlung. Wie gesagt, die sind zurückgesprungen. Also wir befinden uns jetzt im Jahr 1902 und begleiten erstmal den britischen Duke of Oxford namens Orlando. Er und seine Frau Emily, die sind in den Burenkriegen unterwegs und besuchen da so ein Konzentrationslager in Südafrika, weil sie fürs Rote Kreuz arbeiten und dort helfen sollen und aber eben sehen, dass die Leute da übelst misshandelt werden und finden das alles natürlich nicht besonders gut. Bei diesem Besuch dieses Lagers gibt es dann so einen Angriff von Heckenschützen und dabei wird die Frau von Orlando, namens Emily, getötet. Orlando, das ist unsere Hauptfigur, also der Duke of Oxford, der wird von Ralph Fiennes gespielt und seine Frau Emily, zu Beginn des Films, ne, in dieser Eröffnungssequenz, die wird von Alexandra Maria Lara gespielt.
Yeah, Deutschland.
Yay, das ist sowieso, ich finde das hier so krass, man hat hier wirklich dann doch recht viel deutsche Beteiligung und ich habe nicht rausfinden können, warum.
Okay.
Weil meines Erachtens wurde da auch nichts in Deutschland gedreht, also zumindest habe ich da nichts gefunden und irgendwie auch von Produktionsseite auch nicht. Weil ich weiß ja noch, dass bei den ersten beiden Teilen der Typ, der eben mit dieser neuartigen Art Kämpfe zu inszenieren oder zu choreografieren und wie er das eben mit der Kamera aufnimmt, das ist ein Typ aus Deutschland. Mhm. Auf den sind die aufmerksam geworden, weil sie da auf YouTube was gesehen haben und haben den dann quasi eingekauft für eben die Kampfchoreo der ersten beiden Teile. Und ja, also das fühlt sich sehr stark so an, als wäre der hier nicht dabei gewesen. Weil, wie gesagt, die Action ist hier wirklich anders inszeniert. Und das tut der Sache halt auch schon mal einen großen Abbruch. Es gibt erstens halt weniger Action und dann ist die auch noch optisch und vom Feel her wirklich anders als in den ersten beiden Teilen und das fand ich super schade. Gut, zurück zur Handlung. Also haben wir Alexandra Maria Lara, die dann bei diesem Angriff der Heckenschützen auf das Lager umkommt. Die haben einen kleinen Sohn, der wird also Zeuge, wie seine Mutter da umgebracht wird. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Dann sind wir 12 Jahre später wieder in England. Und Orlando wird auf seinem großen Anwesen gezeigt mit seinem jetzt erwachsenen Sohn namens Conrad. Der wird von Harris Dickinson gespielt. Den habe ich bisher noch nicht oft gesehen. Der war hier in dem Maleficent von 2019 dabei.
Habe ich auch nicht gesehen.
Und haben ein paar Serien gemacht, die ich alle nicht gesehen habe, aber hat wohl gerade so ein bisschen Hype. Und der gibt hier eben den erwachsenen Sohn, Conrad. Der spielt eine recht große Rolle, weil der jetzt, wir befinden uns jetzt ne, Anfang 20. Jahrhundert und es gibt so ein bisschen Unruhen und auch in England werden sehr viele Männer eingezogen, weil halt es sieht so aus, als würde es Krieg geben. Und deswegen will Conrad natürlich auch für sein Vaterland da irgendwie kämpfen. Sein Vater hat natürlich ein großes Problem damit, weil der seiner Mutter im Sterben noch das Versprechen gegeben hat, dass er auf den Sohn aufpassen wird. Und in dem Moment, wo er den ins Militär entlässt, dann war es das natürlich mit dem Aufpassen. Deswegen will er das um jeden Preis verhindern. So, und der hat da jetzt eben so ein Riesenanwesen mit Dienern. Da ist auch so der Hauptdiener, ist die Figur von Jimon Honsu. Und die Dienerin, die da so zu oberst steht, das ist die Figur von Gemma Arterton namens Polly. Deswegen also das Line-Up ist hier natürlich auch schon wieder sehr ordentlich.
Ja.
Ja, und diese Diener haben mit Orlando zusammen so ein Spionagenetzwerk aufgebaut, wo die nämlich in ganz Europa und dann später im späteren Verlauf auch bis in die USA reichen, haben die über die Angestellten in den großen Häusern, haben die so ein Spionagenetzwerk aufgebaut, ne? Das ist dann eben,
schlau.
Ja, total geil, wenn dann halt in Russland irgendwie die hohen Tiere irgendwie ihren Tee angereicht bekommen vom Personal, so, dann lauschen die halt mit und können auf dem Weg dann eben ihr Spionagenetzwerk weiter fortführen und dadurch wissen die halt auch mitunter mehr als dann eben die Spionagenetzwerke der jeweiligen Regierung. Ja, und so ist also Orlando da mit seinen Spionen zugange und kommuniziert so auch immer wieder mit England, was natürlich um das britische Empire geht und jetzt den kommenden Krieg, der natürlich verhindert werden soll. Und so ist die Handlung hier so ein bisschen, also die haben den Ersten Weltkrieg halt so ein bisschen geremixed, ne? Also weil die nehmen hier wirklich reale historische Ereignisse und pressen die in diese Handlung. Das heißt, wir haben dann auch in Serbien, weil dann ist irgendwann Orlando ist dann in Sarajevo, ne, wo eben Franz Ferdinand umgebracht wurde. Und die Szene, die gibt es dann eben auch im Film. Das heißt also, das, was hier zum Ersten Weltkrieg geführt hat, das ist auch Teil der Handlung. Es wird halt nur so ein bisschen anders in anderes Licht gerückt, weil hier dieses Spionagenetzwerk rund um Orlando da quasi Teil davon ist. Was jetzt so historisch natürlich nicht überliefert ist. Deswegen.
Vor allem auf Tarantino oder was? Funktioniert das denn so, dass du sagst, so, ist das jetzt, wirkt das so aufgesetzt? Oder ist es so, dass du sagst, okay, cool, das ist witzig, wir machen so einen Remix und kein 16-Jähriger versteht das, aber egal. Der ist
ja, eben, da habe ich mich ja auch gefragt, ob das jetzt ob das funktioniert, ne? Weil die wenigsten Leute, wie du schon sagst, die haben dann die genauen geschichtlichen Ereignisse im Kopf und deswegen funktionieren diese Parallelen da wahrscheinlich auch nur bedingt. Also ich fand es ein bisschen konstruiert alles.
Okay.
Ja, und es gibt dann natürlich eben diese große Verschwörung, die dann das Deutsche, das Russische und das Britische Reich gegeneinander ausspielen sollen, weil der Oberbösewicht, das ist so ein Typ namens Shepard, der so ein mysteriöser Typ ist, der sein Headquarter da irgendwo auf dem Berg hat. Und der hat dann eben so sein eigenes Agentennetzwerk, um eben diese drei Nationen gegeneinander auszuspielen. Und da ist dann auf russischer Seite eben auch eine sehr wichtige Figur, Grigori Rasputin, der hier von Rhys Ifans gespielt wird und der im Trailer natürlich auch sehr prominent zu sehen war.
Stimmt, ja.
Ja, und dann geht es natürlich darum, dass Orlando die Nummer verhindert oder halt da so Einfluss nimmt, dass es eben nicht zu diesem Weltkrieg kommt oder, ja. Und das alles führt dann eben dazu, dass die Kingsmen irgendwann gegründet wurden. Das ist ja im Grunde hier so ein bisschen die Origin-Story der Kingsmen. Aber ich hatte auch da am Hand von Trailer, ich hatte gehofft, dass das schon viel früher passiert. Im Endeffekt ist quasi das, damit spoilere ich jetzt nichts, aber das Ende des Films ist quasi die Gründung der Kingsmen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Gründung sehen und dann, wie die anfingen zu operieren, sondern es gab halt schon dieses Spionagenetzwerk und im Grunde ist es nur weit im Hintergrund so die Gründung der Kingsmen, aber das, ja.
Okay. Das ist ja so, als wenn wir Spider-Man-Film gucken und am Ende des Films wird er von der Spinne gebissen.
Genau, so in etwa, ja. Okay, ja. Das, okay. Ja, und das macht es alles irgendwie so lame, weil er hat der ganze Film, und das finde ich eben so schade, weil die Tonalität der ersten beiden war ja schon sehr leicht und lustig, ja. Ne? Und die Action hat dann auch Spaß gemacht, so, weil es halt alles eben eine sehr leichte Tonalität hatte. Und hier ist das alles so mit der Brechstange bedeutungsschwanger und auch eben gar nicht so leicht von der Tonalität.
Und trotzdem war es spannend, die ersten. Ja, sie waren ja leicht, aber die waren ja trotzdem spannend in dem, was sie taten. Ne?
Und
hier hört sich so an, als würden die sich bemühen um Spannung und lassen das andere weg und kriegen es gar nicht.
Es kommt nicht wirklich Spannung auf, weil, okay. Also so wie es aufgezogen ist, ist die interessanteste Figur auf der Antagonistenseite definitiv Rasputin. Der ist aber eben gar nicht der Kapo von dem ganzen Laden, sondern es geht ja eigentlich um diesen Shepard. Der aber auch eigentlich bis zum Ende des Films siehst du den nicht oder immer nur von hinten. So, das heißt, du weißt gar nicht, wer es ist.
Okay.
Und das erzeugt aber auch überhaupt keine Spannung. Ne? Also ich saß da nicht da und dachte, oh, Leute, zeigt mir endlich, wer dieser mysteriöse Typ ist, der so schönes Schottisch spricht. So, wer ist das? Und nee, also es war mir völlig Humpe und es zieht sich dann auch ewig hin. Im Vorfeld war ich noch total begeistert, weil ich dachte so, ey geil, da geht 2 Stunden, 11 Minuten, endlich mal wieder ein Kinofilm, weil ich weiß nicht, wann der letzte Kinofilm war, der unter 2,5 Stunden ging. Jetzt war es soweit. Und der Film, Alter, der fühlte sich länger an als Drive My Car. Der war, also wirklich, das hat sich so hingezogen, weil der auch das ganz komisch gewichtet mit der Action und so. Also das wirklich, das Pacing hier in dem Film ist eine Vollkatastrophe.
Okay.
Und das war weh. Also ich bin hier von einer Enttäuschung in die nächste gerasselt. Das war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Und ich hab's mit Guess ja oft davon gehabt, dass man jetzt gerade auch so im Hinblick auf Matrix, ne, dass man sich ja im Vorfeld kann man seine Erwartungen ja schon so ein bisschen zügeln. Ich habe jetzt auch hier nicht großes Kino erwartet, aber ich habe irgendwie einen unterhaltsamen Popcorn-Film erwartet und das, nicht mal das war's.
Boah, alter Schwede. Genau, der hat ja genau das Gegenteil von dem gemacht, was ihn ausgemacht hat. Das ist ja echt krass irgendwie.
Voll. Also,
das ist echt krass.
Ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich kann auch nicht beurteilen, wie nah die jetzt an den Comics geblieben sind mit der Story. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch irgendwie eine Icon Comics ist ja auch, gehört ja auch zu Marvel. Und darauf basiert das Ganze, also diese Kingsman Comic-Reihe von Mark Miller. Ich habe nichts davon gelesen.
Ich auch nicht, nee, leider nicht.
Ja, deswegen keine Ahnung, wie nah die da dran sind. Aber was das Line-Up an Leuten angeht, das ist hier schon krass. Also den Hauptcast habe ich jetzt schon aufgezählt und dann haben wir aber in Nebenrollen halt noch Charles Dance. Dann eben diese deutsche Beteiligung in Form von Daniel Brühl, Joel Bassmann ist dabei, der jetzt genau genommen Schweizer ist, aber Valerie Pachner, die hier in dem letzten Terrence Malick-Film, war sie die weibliche Hauptrolle mit, ne? Der Film mit August Diehl.
Ah, den hab ich noch nicht gesehen.
Ah, okay.
Gut, dass du mich dran erinnerst, den hab ich ganz vergessen.
Okay. Ja, cool. Weil da spielt sie die weibliche Hauptrolle, macht das toll.
Okay.
Hier ist die völlig verbraten, Alter. Die ist hier halt eine im Antagonistentrupp und völlig gesichtslos. Also wirklich. Ja, dann haben wir Matthew Good noch, der Herr aus Watchmen und Imitation Game, Tom Hollander.
Den mag ich ja voll. Ja.
Aaron Taylor Johnson, den ich auch sehr mag, hier auch eine absolute Nebenrolle, völlig verheizt. Stanley Tucci auch, findet gar nicht statt. David Cross kommt noch in einer völlig absurden Szene dazu. August Diehl ist auch wieder in einer kleinen Rolle dabei. So. Aber eben, Alter, das sind zum Teil auch Figuren, ey, da kannst du echt so an den Kopf langen. Das ist echt, echt schade. Und auch hier, ne, nicht der gleiche Kameramann. Also DOP war ein anderer als bei den ersten beiden, weil Ben Davis, okay, der eben die ersten beiden Teile gemacht hat, der wurde dann, da gab es dann zeitlich Probleme, weil der Eternals gemacht hat.
Okay.
Den ich allerdings auch sehr beschissen fand.
Ja, habe ich gehört, ja.
Ja, Hast du den gesehen?
Mhm.
Und?
Ich fand den ganz gut. Ich fand den so wie Guess, ich fand den auch gut. Überraschend gut.
Echt? Okay.
Ja.
Was ist denn da los, ey? Ja, gut. Ja, dann, ach so, Regisseur ist natürlich wieder Matthew Vaughn.
Mhm.
Dann, was ich so witzig fand, ne, also im Abspann stand dann irgendwann so Executive Producer Claudia Schiffer.
Ja, echt? Wieso das denn? Einfach so.
Dachte ich auch, ich so, wie jetzt die Claudia Schiffer so?
Neues Hobby oder was?
Hä? Ja, und dann mit ein bisschen Recherche stellt sich raus, die Dame heißt nämlich mittlerweile Claudia Vaughn.
Okay.
Und ist die Frau von Matthew Vaughn.
Ach so. Ja. Ach, ich habe auch schon lange nichts mehr von der gehört. Oder man kriegt doch gar nichts so mit in
der
Presse oder so, oder?
Nö. Ja. Die ist jetzt anscheinend hauptberuflich Filmproduzentin. Hat sich einfach mal eingeheiratet. War aber ganz geil.
Oh, tricky.
Ja, und der hat das natürlich auch geschrieben, eben basierend auf der Vorlage von Mark Miller. Und Karl Gadusek, wie auch immer der Typ heißt, der Autor von Oblivion, der hat ja auch noch mitgeschrieben. Und deswegen also auf dem Papier eigentlich auch erstmal alles fein. Ja, also der fertige Film ist es leider nicht.
Ja, aber wenn man dann vorher schon gelesen hätte, wer da alles mitspielt, bei 2 Stunden, da hätte man schon fast gedacht, Alter, das kann ja nicht gut gehen. Was haben sie sich dabei gedacht?
Nee, aber das war doch im ersten und im zweiten auch so. Da hatten, also gerade im zweiten haben sie ja schon auch, zwar auch so ein bisschen Schaulaufen.
Ja.
Von Leuten, die dann noch kurz in einem Cameo auftauchen und so.
Ja, stimmt schon.
Ich weiß nicht. Ich habe dann gelesen, dass Matthew Vaughn bisher alle seine Filme, abgesehen von Layer Cake und eben diesem Film, hat er sonst mit Jane Goldman zusammengeschrieben und die hat jetzt aber hier nicht mitgeschrieben. Ich weiß nicht, das kann ja unmöglich dann den ganzen Film ausgemacht haben, aber das ist zumindest mal anders im Vergleich zu den Filmen davor. Und eben, ne, anderer Kameramann, zweifelsohne auch andere Kampf-Choreo-Leute, deswegen, es ist wirklich, fühlt sich nicht so an wie ein Sequel oder jetzt ein Prequel zu den Teilen, die wir schon gesehen haben.
Kann man sich sparen also, okay.
Fand ich schon, ja. Du hast hier halt das, was du siehst an Action und so, ist natürlich gut gemacht im Sinne von, sieht nichts billig aus, ne? Das erwartet man ja auch bei so einem von so einem Film. Und das funktioniert auch, aber ja, ist einfach kein geiler Film. Der ist zu lang, der zieht sich und der bietet optisch ein bisschen was, aber es ist eben unterm Strich dann super schade, dass es halt nicht so ist wie bei den ersten beiden und deswegen für mich halt leider eine Enttäuschung.
Niete.
Ja. Kann man schon machen, aber es ist halt kein geiler Film. Ja.
Ja gut, aber ja.
Ja.
Dann sag mal an.
Die Punkte. Ach so, übrigens, Einspielergebnisse habe ich gefunden, da ist er aktuell bei 76 Millionen. Das ist natürlich noch nicht mal ansatzweise das Budget, deswegen läuft aber natürlich noch im Kino. Mal gucken, vielleicht macht er noch sein Geld, ich bezweifle es.
Okay.
Weil die Zahlen sind nämlich nicht besonders gut. So, der punktemäßig kommt der nicht gut weg. Da ist das Beste echt noch hier IMDb mit 6,8. Und dann hat er einen Metascore von 44. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 5,1 von 10. Das ist dünn. Publikum immerhin dann doch euphorisch mit 4,1 von 5. Hm. Und Letterboxd ist er bei einer 3,0.
Ja, ich wäre dann bei dir auch bei 6.
Nee, Alter. 6?
Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich so, du magst die Schauspieler alle und so. Also, ja, keine Ahnung, ey.
Ich habe dir gesagt, es ist eine Enttäuschung.
Ja.
Da wäre ich nicht bei 6. Also, nee.
Okay, tut mir leid, Guess.
Ich bin bei 4.
Okay. Boah, das sind ja dann 2 Punkte, ne? Das sieht ja ganz schlimm. Oh mein Gott.
Ja, das war nix. Aber gut, ich glaube, die nächsten beiden werden einfacher.
Okay.
Nächsten beiden Filme, das ja. Aber deswegen The Kingsman. Ja, keine Empfehlung von mir. Bin mal sehr gespannt, wie das unsere Zuhörerschaft sieht, ob die mit diesem Film ihren Spaß hatten. Ich dachte echt, das darf nicht wahr sein. Ich habe mir im Vorfeld, ich hätte wirklich also Geld drauf gewettet, dass das zumindest ein unterhaltsamer Popcorn-Film wird.
Ja, ich dachte auch, die spielen ja damit dann in der Zeit dann mal so andere Waffen, anderer Style, weil gerade da ist ja auch so dieser Style, der hat den Ursprung, so das war schon so klassisch. Aber nein, okay. Und so wirde Figuren trotzdem in der Zeit, dieser Kontrast und so, ne, das wäre es ja gewesen dann, ne, wenn man das so richtig einsetzt. Und,
ja.
Na gut, ja, schade. Schade, schade. Da bin ich wieder dran, wa?
Ja.
Okidoki.
So, was kommt jetzt?
Ja, dann, was kommt jetzt? Jetzt kommt was aus den 80ern. Erstsichtung.
Oha.
Ein Film, den ich schon lange auf der Watchlist habe. Und in letzter Zeit wieder oft, den hatte ich schon auf Blu-ray. Und wurde oft wieder herangetragen, jetzt soll ich den gucken. Das war so Zufall, da haben es zwei wieder fast gleichzeitig gesagt. Da habe ich jetzt, okay, das ist jetzt der Moment. Und dann hast du noch gesagt, wir machen wieder eine Sendung. Okay, das ist jetzt wirklich der Moment. Und jetzt ist der Moment. Ich habe Toby Hoopers Life Force gesehen.
Okay.
Life Force, Science-Fiction-Film, 1985. Mhm. Könnte der einen Untertitel haben, Deutschen? Könnte. Auf jeden Fall. Die tödliche Bedrohung.
Natürlich. Oh Mann. Okay, aber geil. Hast du mir definitiv auch was voraus, weil den kenne ich auch noch nicht.
Ja, cool. Ja, wie gesagt, Erstsichtung und hatte auch so gewisse Erwartungen. Basiert auf dem Roman The Space Vampires. Mhm. War dann auch natürlich der Arbeitstitel. Wird produziert von Canon Films. Also wurde produziert von Canon Films. Mhm. War Teil eines Drei-Filme-Vertrags mit Toby Hooper. Das war der erste. Daraufhin erschien noch mit Toby Hooper dann Invasion vom Mars. Mhm. Und Texas Chainsaw Massacre 2.
Ach, okay.
Ja, die drei, die hat er erfüllt. So, das war der erste. Das ist auch einer der drei teuersten Filme von Canon. 25 Millionen Budget.
Okay.
Mit He-Man, The Master of the Universe und Superman 4.
Krass. Ja, ich meine, für 85 ist das natürlich ein ordentliches Budget.
Ja, für Canon auf jeden Fall sowieso. Also die wollten das schon als großen, schon so ein, wir machen jetzt einen Blockbuster. Mhm. Ne? So wird das schon in die Richtung gehen. Wie fange ich an? Mal anders als, worum geht's?
Worum geht's?
Komm, hau raus.
Also, scheiße, ich muss mich konzentrieren. So.
Ja, du meintest ja, heute konzentriert.
Heute konzentriert.
Genau. Ja, ich merke schon.
Wir starten bei einer Weltraummission. Wir haben nämlich ein Raumschiff, das gerade an ein anderes Raumschiff andockt. So ein artischockenmäßig außerirdisches, komisches Ding und so, ne? Unbeschreiblich eigentlich. Ja,
das Raumschiff sieht aus wie eine Artischocke, ja?
Ja, hinterher erst. Jetzt noch nicht so ganz. Das ändert sich irgendwann noch, aber ja.
Okay.
Ist auf jeden Fall so ein bisschen ist spacey und so. Ne? Gleich kommt man eher drauf, so was atmosphärisch da so am Start ist und vom Setting, vom Design. Mhm. Dann besuchen die dieses Raumschiff und checken da alles ab. Sieht alles so aus wie bei Alien. Eher wie bei Alien. So matschig, faserig, so als wärst du im Körper von irgendetwas. So in der Art. Ne? Und dort finden sie, die schweben da durchs Raumschiff und dort finden die Vampire. Fledermäuse, die so aussehen wie Menschen, aber so als Fledermäuse. Also sie haben so wie stehende Menschen mit Flügeln, weißt du, was ich meine? Also so Figuren eher. Ne? Die haben schon Arme und Beine, haben aber auch diese Fledermausflügel und Fledermauskopf.
Und sind aber so groß wie Menschen.
Ja, ein Ticken größer sogar. Stehen aber versteinert. Ne? Ah, die fummeln an die rum, die zerfallen zu Staub. Mhm. Dann düsen die weiter und sehen dann diamantenartige Särge, die von oben herab stehen und darin befinden sich drei nackte Menschen. Ich wiederhole, drei nackte Menschen. Mhm. Eine davon, eine Dame. Ja.
Thema Abend, nackte Frauen heute.
Da ist die nackte Frau. Auf jeden Fall, die sehr nackt ist die ganze Zeit. Die nehmen die natürlich mit, ist ja klar.
Nur die Frau, ja?
Nein, alle schon.
Ach so, okay.
Diese drei Särge, diese ne, so aus Glas einfach sind die. Ja, wir sind schon so, als wenn das so, wie aus dem Computerspiel, so kann man sich das vorstellen. Weißt du, so lang, Ding, spitz. So, da sind die drin, alles durchsichtig, transparent, nehmen sie mit. Dann, Zeit vergeht. Und wir sehen, wie ein anderes Space Shuttle an dieses andockt, das wir vorher gesehen haben im Film, ne, mit unseren Leuten, die Außerirdischen, nenne ich es jetzt mal, mitgebracht haben. Gehen rein, weil die halt einen Hilferuf ausgesprochen haben. Mhm. Und alle tot. Die Besatzung ist tot.
Ist ja so ein bisschen Event Horizon.
Ist ein bisschen Event Horizon, ist aber auch sehr Alien und ist noch mehr Mario Bava. Weißt du? Terror nello Spazio. Mhm. Wo ja auch alle sagen so, dass Alien viel hat von Terror nello Spazio, ne? Von 1965. Und hier ist das auch der Fall. Gerade nämlich am Anfang, wenn die da in dieses Raumschiff kommen, Da wird viel gespielt mit diesem roten Licht, blauen Licht, ganz extrem eigentlich stilisiert. Mhm. Und das erinnert mich schon stark daran. Was ich nicht gesagt habe, ist auch, hier ist Dan O'Bannon, Drehbuchautor. Wirst du schon mal gehört haben?
Ja, ja, klar.
Von Alien eben zum Beispiel.
Den hatten wir oft und in letzter auch, Zeit, ja.
Und auch viel so Science-Fiction-Sachen gemacht. Ne? Darkstar auch, Carpenter auch gerade. Der Look allgemein ist hier auch sehr Carpenter.
Okay.
Gerade 80er Science-Fiction-Effekte, sehr weitwinklig gefilmt alles. Mhm. Ne? Immer schön alles auch scharf, ne? Kaum Tiefen und Schärfe.
Und auch mit den Practical Effects?
Ja, Practical Effects, komme ich auch gleich noch. Genau, ist auch schön. Die Leute sind alle tot, sind fast schon verwest, mehr so mumifiziert. Weißt du, so erhalten, als wäre so eine Mumie nach tausenden Jahren auswickeln, ne? Mhm. So ein bisschen ausgetrocknet wirken die eher.
Okay.
Aber unsere nackte Mädel und Typen, zwei Typen sind es, ein Mädel, die sind noch da, die sind voll am Start. Die sehen noch perfekt aus wie vorher in ihren Truhen. Nehmen wir natürlich mit auf die Erde. Dann sind wir in London. Dort findet das alles statt. Spielt in London, ja, außergewöhnlicherweise.
Ah, okay, ich dachte, das spielt jetzt einfach im Weltraum die ganze Zeit.
Nee, das war's. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen.
Und dann spielt der restliche Film auf der Erde.
Genau.
Das heißt, wo sind wir jetzt ungefähr im Film?
10. Minute so, 10. Ach, vielleicht so. 15. höchstens.
Oh shit, ja. Okay. Ja.
So lange hat sich das angefühlt, was du erzählt hast, aber jetzt nach.
Nee, weil ich war fort. So, weißt du, weil wir gerade gesagt haben, so Event Horizon, Alien und so, ich war voll in der Richtung und dachte stimmungsmäßig, das geht da weiter. Jetzt sind wir in London.
Nee, das ist schon so ein Konglomerat so ein bisschen, also jetzt, das hört sich negativ an, also ist schon so ein Versatzstück aus diesen Filmen halt alle so genommen, so ein bisschen, ne? Was so vorher da Science Fiction war und das hat Event Horizon bestimmt auch wieder abgeguckt, also was weiß ich. Ich meine, irgendwann ist klar, dass da so Übereinstimmung eintreffen, wenn man so ein Genre bedient um gewisse Themen, ne? Und dann sagen ja immer, der hat geklaut oder irgendwas. Klar ist denen das wahrscheinlich immer bewusst, mindestens im Nachhinein, ne? Wenn man so es geschrieben hat.
Ja.
Aber egal. Hier sind wir auf der Erde und was passiert? Unsere Madame wird wach. Nackt. Muss ich immer betonen, die ist die ganze Zeit nackt. Hat sieht perfekt aus quasi. Perfekt. Auch, also, ne? Perfekt. Und saugt dann, küsst, also da kommt einer, sieht das an der Kamera, geht an den Start und dann wird er verführt so ein bisschen von ihr. Er ist so willenlos. Das ist auch so die nächste Parallele zu Vampiren, die so ein bisschen die Leute verführen und so, ne, zu so einem Dracula. Und sie küsst ihn dann und saugt ihm so seine Lebensenergie aus, visualisiert durch so blaue Strahlen.
Aha.
Und dann wird er auch so, sieht er auch so vertrocknet aus.
Ah, okay.
So. Sie sagt eigentlich den ganzen Film kaum was, ne? Und geht jetzt auch so ein bisschen zombiehaft eher, ne? Vonstatten. Also, woran es mich erinnert hat, stark, und das wird nachher nochmal bestätigt, also nochmal ein bisschen weiter ausgeführt, ist so ein bisschen so Under the Skin, Scarlett Johansson.
Mhm.
Nackt, Zombie, sagt kaum was, agiert unmenschlich, verführt Männer und so und saugt die irgendwie aus und braucht die, ne?
Mhm.
So dieses Ding, ne? Nur, dass sie halt 85 und halt in so einem eher so Genrefilm noch, anderer Genrefilm, als Arthouse. Sie geht. Wird gezeigt, das muss ich jetzt so erwähnen schon währenddessen, also wirklich so nackt, ne, von allen Seiten, die ganze Zeit, ne. Dann geht sie eine Treppe hoch in dieser Station, so auf der, sie geht so ganz cool, ne, langsam wie so ein Jason oder so, ne, die Treppe hoch und die Kamera ist wirklich so, ne, was kein Gentleman machen darf, wie so eine Dame hinterher auf der Treppe geht, bleibt die so richtig schön unter Sicht, wie sie die Treppe hochgeht, Alter. So,
okay.
Sowas, ne. Und dann geht sie ihr, aber kurz mit später und eine Treppe wieder runter, ne.
Und dann von vorne das Ganze, oder was?
Ja,
oh mein Gott.
Und wirklich heftig, Alter. Die mussten sogar dann so ein paar Schatten hinzufügen, damit das nicht zu heftig ist, aber es ist schon heftig für die Zeit auch, weil die Macher haben auch gesagt, das geht eigentlich nicht, dass sie es durchgekommen ist und gezeigt haben so im Kino, ne? Das ist schon heftig, sag ich auch so, ne? Und die hat anscheinend auch kein Problem damit, die Dame. Das ist hier eine Französin, 18 Jahre alt.
18,
sehr jung, ne? Und Tobi Hooper wollte sie noch glatt rasieren, unten, überall oben, unten. Dann sagt sie, dann sieht man wirklich alles und so, ne? Also es ist richtig krass.
Okay.
Und die sagen so, es geht nicht, bla bla. Und sie konnte kein Englisch, hat auch phonetisch das Vorsprechen gemacht. Und hat dann während der Produktion dann auch dann Englisch gelernt, ne? In dem halben Jahr, wo sie da am Start war. Also so, dass sie sprechen kann, sag ich mal, sich unterhalten kann. Ne? Also sie hat sonst auch nichts gemacht oder so. Ne? Sie ist unbekannt auch danach, hat halt einen guten Buddy und ist hübsch, Französin, 18 Jahre, was dann nackt, was soll man sagen? Und muss ja nicht viel sagen. Sie muss nicht viel sagen. Was sollen wir da sagen? Auf jeden Fall flieht sie dann. sie ist weg. Sie kann die alle fertig machen, locker flockig, die bimmt die auch gerade mit der Hand weg. Mhm. Weg sind sie. Diese Leiche, die sie hinterlassen hat, die sie ausgesaugt hat, die wollen sie obduzieren. Mhm. Sie ist erstmal auf der Flucht verloren. Während sie das machen, wird diese Leiche lebendig. Und da haben wir unseren The Thing, Carpenter, Practical Effects, mhm, ne, Effekt, Moment.
Ja.
Der auch cool aussieht. So ein bisschen comichafter als jetzt so bei The Thing, wo es mehr so ein bisschen in Ekel geht. So ein bisschen detaillierter.
Ja.
Oder ein Alien vielleicht auch. Hier ist so ein bisschen, ja, hier ist so ein bisschen mehr so, sieht so ein bisschen lustig, wäre übertrieben. Aber es hat so seinen Charme. Mhm. Aber sieht schon ein bisschen eher so nach einem Comic aus irgendwie. Ne?
Okay.
Ja, ist schwer vorstellbar, aber so, ne, vorne, damit es so tonalitätsmäßig ist, jetzt nicht so mega gruselig, ist auch immer alles hell und so, ne. Was bei Carpenter nicht auch immer, egal. Dann werden irgendwann, ja, was kann man jetzt sagen? Dann, genau, so, da geht's weiter. Konzentriert bleiben. Dann finden sie irgendwann eine Rettungskapsel. Zufällig währenddessen im Wald, im Park oder so. Der eine Typ, der auch als erstes diese Frau oben im Raumschiff, im Weltall erblickt hat, mhm, was auch, der hat sich anscheinend noch gerettet vorher. Der lebt nämlich noch. Und der ist jetzt da am Start. Und sie hat ihn auch so leicht angesaugt. Und deswegen hat er jetzt so eine Mind-to-Mind-Connection und sieht jetzt so ein bisschen, was sie sieht. Und weiß, wo sie ist. Und versuchen sie dadurch zu finden. Mhm. Das ist hier unser, der heißt Tom. Steve Railsback, also alle Schauspieler sind leider unbekannt und wurden auch nicht bekannter und haben so ein paar Kleinigkeiten alles in Nebenrollen gemacht. Außer Patrick Stewart.
Der spielt auch mit, okay.
Dr. Armstrong. Nebenrolle, denn irgendwann finden wir raus, dass diese Frau dann in andere Körper schlüpft. Auch Scarlett Johansson-mäßig, so ein bisschen under the skin. Ne? Ja. Auch wenn das jetzt nur einmal da der Fall, aber ne, so von der Grundidee. Und da gerade wird auch eine Szene, da ist sie nämlich, weil das ja in England spielt und sie ist dann mehr so im Land und das sieht dann so aus nach Schottland, über anderes Skin. Mhm. Dann hält sie halt, ne, per Anhalter jemanden an, diesmal mit roten Haaren und so, ne, eine andere Schönheit und verführt ihn auch so. Und das ist so das Gleiche, das hat mich so erinnert an anderes Skin.
Ich wollte gerade sagen, es klingt ja voll nach anderes Skin.
Voll. Ne, und das sieht der andere Typ halt und weiß, dass diese Frau, hat das an einem Namensschild gesehen, aus einem Krankenhaus ist, einer Psychiatrie. Deine Krankenschwester ist. Mhm. Und da ist halt Patrick Stewart, der Doktor.
Okay.
Und dann nehmen sie den natürlich auch mit und suchen die Frau. So, irgendwann werden auch die zwei Jungens wach, die Außerirdischen. Die kommen auch mal zum Vorschein, aber wer will die schon sehen? Ne? Wir haben ja unsere Mathilde, unsere hier, Space Girl wird sie nur genannt in den Credits auch. Ne?
Ach echt?
Okay. Ja, und weil ja, sie wird ja die ganze Zeit nackt gezeigt, aber männliche Geschlechtsteile, irgendwas darf man ja nicht sehen. In dem Film. Deswegen haben die ja während der Dreharbeiten dann bunte Socken über ihr Schniedel gekriegt. Wenn man auf Pause drückt, die Socken, die sieht man dann.
Nein, wirklich?
Ja, sieht man wirklich. Ich habe das gelesen, ich musste das dann nochmal nachgucken, Alter. Ja, das stimmt, Alter. Aber jetzt nicht so, wer weiß wie, ne? Aber ne, das ist schon so, weil
aber
die dann so.
Warum nehmen die denn bunte Socken für sowas? Also, das hätte
man. Ja, die haben das auch nur gemacht, damit, falls es mal vorkommt, dass die zu sehen sind. Dann dachten die vielleicht actionmäßig oder so, weil da viel Bewegung ist und der Film auch so ein bisschen bunt wäre jetzt übertrieben, aber durch die Effekte und so und da zerfällt viel und zerspringt viel und so weiter. Ja.
Naja, aber ich meine, bunter Socken fällt doch dann auf. Also warum haben die dann nicht einfach irgendwie einen Socken in der Farbe genommen, den nicht so auffällt?
Ja, ich glaube, dafür macht sie, haben sie nicht gedacht, dass in 40 Jahren so eine große Fangemeinde dann aufgebaut ist, ne, weil der Film damals voll gefloppt ist. Ne?
Okay.
Ja, der ist voll gefloppt. Der hat ja 25 Millionen halt gekostet und keine 15 eingenommen, ne?
Oh.
Und ja, das wurde ja so ein Fan-Ding später. Ist jetzt so ganz beliebt unter Genre-Fans. Mhm. Und da haben sie vielleicht nicht gedacht, dass später auf Blu-ray in super Qualität ne, alles nochmal abgetastet, dann irgendeiner Pause drückt oder so in dem Moment. Ich glaube, da haben die drauf geschissen. Ich glaube, das ist ganz oft sogar so bei solchen Sachen, was man da alles so noch entdeckt und so. Ja, und mehr muss ich jetzt nicht erzählen. Also das artet dann, der Anfang ist mega interessant. Mhm. Es sieht cool aus, diese Welt alles, dieses Alienhafte, diese Welt, diese Aufbauung, wie es gefilmt ist. Das hat mich schon gebockt, auch so diese Art von Vampir. Ich meine, das Geile ist, die Männer, die saugen die anderen aus ohne einen Kuss. Mit so einem halben Meter Abstand so ungefähr, weißt du?
Ach.
Aber sie muss alle küssen dafür, ist voll geil.
Okay.
Ja. Egal, ist für uns wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird der Mittelteil, wenn sie dann suchen, lässt er so ein bisschen nach.
Mhm. Meinst du, so, was heißt, lässt ein bisschen nach?
Ja, so das Pacing lässt ein bisschen nach und okay. Da kommt dann nicht viel Neues irgendwie. Mhm. Da ist dann ein, zwei Effekte, die noch geil sind, die ich jetzt gar nicht so erzählen muss, so mit Blut auch, die auch wieder ja, interessant sind, weil man so nicht wirklich gesehen hat. Oder jedenfalls kann man nicht daran erinnern, dass ich auch später so gesehen hätte, ne? Mhm. Die so ein bisschen anders einfach sind, ne? Wo du sagst so, wow, das sieht cool aus wieder. Aber so viel Blut passiert jetzt sonst nicht. Mhm. Und am Ende gibt's halt, wird's dann wieder so actionreicher, so ein bisschen die ganze Welt ist dann auch, weil diese anderen Männer, Vampire, haben dann auch so viele, viele Leute ausgesaugt, die dann mehr so zu Zombies aber werden. Die sind auf einmal zombiehaft oder Vampire, auf jeden Fall beißen die dann einen in den Hals und so. Also ist hier alles nicht ganz so durchdacht gefühlt, weil man auch nicht ganz versteht, ich jedenfalls nicht, wieso diese Mind-to-Mind-Connection so richtig da ist und ja. Sie das nicht bei ihm sehen kann, weil sie will ihn auch irgendwie, weil er was Besonderes ist und so. Es ist so ein bisschen strange.
Okay, aber es ist nicht ja. So, also weil bei Under the Skin gibt es ja auch eine Menge, was man nicht verstehen kann, finde ich. Also wird ja auch einiges offen gelassen. Ne?
Ja.
Aber es hat trotzdem seine Wirkung. Und es ist auch so, finde ich, dass man da halt eine Menge reininterpretieren kann. Ist das jetzt hier auch so oder ist es wirklich dann nur verwirrend, weil du sagst, es passt irgendwie nicht zusammen?
Nein, das ist nur so, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und dafür ist der Film gar nicht gedacht. Also eigentlich soll man unterhalten sein. Mhm. Ne?
Okay.
Das ist jetzt nicht zum Nachdenken. Das sind jetzt nur Sachen, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen komisch, die ich jetzt hier so erwähne. Mhm. Und die ich jetzt, ne, also es ist halt, man muss immer bedenken, dass wir oder Leute sich echt mega damit auseinandersetzen oder mal drüber schreiben, selbst wenn es einer privaten Text ist oder so bei Letterboxd oder so, natürlich nochmal anders gucken, als wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, ich mache mal einen Film an und so, ne?
Ja,
also
gut,
ich würde
das
schon so sagen.
Sind ja trotzdem potenziell Momente, die einen so ein bisschen aus der Handlung rausreißen.
Ja, ja. Und das ist halt das Problem, so ein bisschen das Problem. Das andere ist, also er ist ja nicht ernst erzählt. Das müssen wir immer sagen. Es ist wirklich immer so ein ne, Science-Fiction. Mhm. Es hört sich so an, aber es ist schon immer so und sieht so ein bisschen comichaft aus. Es ist Spaß. Er ist aber nicht ironisch. So auch nicht, ne? Aber es ist schon ein Unterhaltungsfilm, das will ich damit sagen.
Okay.
Es ist jetzt nicht einer, der zum Nachdenken anregen soll oder irgendeine Aussage hat.
Mhm.
So null, ne? Null. Jedenfalls habe ich keine gesehen oder irgendwie hat mich jetzt auch nicht dabei interessiert. Ich fand es halt spannend, was sie so machen mit den Figuren, wie wer ausgesaugt wird, wie das aussieht,
ja. Wie
dann so ein paar nochmal explodieren, ein paar Mumien da zu Staub werden, wie die da vorgehen, aber wie gesagt, die Mittelteil zieht sich dann so ein bisschen, da passiert nämlich nicht viel Neues.
Ja.
Und dann wird es so ein bisschen langweilig. Am Ende so ein bisschen actionreicher wieder mit der Stadt und dann so ein bisschen der Fight, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber sowas gibt es da auch in der Art.
Mhm.
Dann wird auch einer mal wieder zu diesem Monster, was wir am Anfang gesehen haben,
dieses
Vampirmonster, aber da wird dann auch ein bisschen zu wenig rausgeholt, ob da zu wenig Budget da war, weil soll auch unterbrochen worden sein, wegen zu wenig Geld zwischendurch mal.
Okay.
Ich meine, es ist immer noch Canon, wer den Dokumentarfilm gesehen hat auf Netflix oder so, weiß Bescheid. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der genau heißt. Da kann ich viel gucken. Den würde ich jetzt auch nochmal gerne gucken, was sie da zu dem Film genau gesagt haben. Weil wenn man den vorher nicht gesehen hat, dann hört man das nicht so richtig bewusst, wenn ihr da sowas Schönes nochmal erzählt.
Klar.
Und deswegen ist er jetzt dieser Film, bin ich so, enttäuscht wäre nicht, aber ich finde ihn jetzt sehr gut und mir macht Spaß, gerade der erste Teil. Und ich glaube, wenn ich den nochmal gucke, so ohne Erwartung nochmal, und das ist so ein Film, der beim zweiten Mal nochmal mehr Spaß macht. Na, mir so auch so, ne? Da bin ich, glaube ich schon. Und wirklich, wie gesagt, sie läuft die ganze Zeit nackt rum. Von Anfang bis Ende läuft die da nackt rum. Weil am Ende ist sie auf einmal wieder in ihrer Form und ist da nochmal die ganze Zeit am Start. Das Geile ist, wenn er mal träumt, dann auch so ein Bava-Rot alles.
Mhm.
Also ein bisschen Bram Stoker-mäßig sitzt sie auf ihm mit so einem Gewand.
Okay.
So einem Oldschool-Gewand und Wind weht. Aber im Traum ist er angezogen, ist erst schon mal witzig, dachte ich so, ne, dass sie da auf einmal angezogen ist. Aber dann sieht sie sofort aus, keine Sorge, also alles gut. Das ist echt so, das ist echt schon witzig, ja. Ja, so.
Das klingt ja abgefahren alles.
Es ist auch so ein bisschen Species, erinnert es natürlich auch, ne? Also das ist so, weil da ja auch so eine Frau ist, die halt so verführerisch ist und alle abzieht.
Ja.
Ja. Ja, sonst Musik kennst du bestimmt auch. Hattest du, glaube ich, auch letzten Film zu? Nicola Mancini, Enrico. Nicola Mancini. Henry Mancini.
Ja, Henry Mancini kenne ich.
Ja, das ist sein richtiger Name.
Ach, deswegen der heißt
fast Italiener.
Okay.
Ja, Enrico Nicola. Nicola.
Mhm.
Ja, der hat das Pink Panther-Theme gemacht. Ja, hast du bestimmt erwähnt bei dem Film, ne?
Er hat einen Oscar dafür bekommen.
Genau, Frühstück bei Tiffany auch und so. Ja. Also schon ein toller Typ. Und der hat auch nur mitgemacht, weil ihm am Anfang versprochen wurde, dass diese erste Sequenz, von der ich dir erzählt habe, wo du doch dachtest, dass
es
wird mehr Raum einnehmen.
Entschuldige, ich glaube, es war nur eine Nominierung können, Oscar. Aber egal, ja.
Okay. Ja, auf jeden Fall hat er ein paar gewonnen, das stimmt schon, ne? Mhm. Also für Frühstück bei Tiffany auf jeden Fall.
Ja.
Aber egal, hat er verdient. Für mich hat er den auch für Pink Panther. Ich meine,
ja.
Das ist das geilste Ding überhaupt.
So krass, klar.
Das geilste, ja. Was wollte ich jetzt sagen?
Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Ach ja, nee, alles gut. Es war gleichzeitig das Bild kurz weg, deswegen war ich jetzt doppelt lost. Ja, das war so ein ganz, ganz pfeffernder Moment hier, die Außerirdischen am Start.
Ja, Meta.
Dass die ersten 15 Minuten von Henry Mancini komponiert werden mit Musik und dabei kein Dialog passiert.
15 Minuten
stattfindet. Die ersten Minuten, ja, das wurde ihm versprochen.
Okay.
Das ist jetzt nicht ganz passiert, aber hat halt deswegen so seine soghafte Wirkung und erinnert auch eben an Terror nello Spazio, weil die da auch auf einem Planeten, da sind auch vampirartige Monster, die ihn aussaugen, die ihn entdecken und so, und eben auch wie bei Alien. Und das schafft Atmosphäre, die halt hinterher so ein bisschen genommen wird. Immer weiter, ne? Aber die war auf jeden Fall interessant und sah das Design sehr geil aus.
Ja.
Ja. Ja, sonst soll ich mal was zum Punkten sagen? Oder hast du noch Fragen, Lee? Möchtest du mich was fragen?
Nee, erzähl mal. Punkte, ich bin gespannt. Also, weil es klingt sehr interessant. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das gut fände, aber es klingt, wie gesagt, interessant. Wie lange geht denn der?
Der geht 1 Stunde 16.
Ach stimmt, meintest du ja, 86 Minuten, ja.
Nee, 86 Minuten war der.
Ach nee, stimmt, das war der davor.
Genau, richtig. Davor, ja.
Okay.
116 Minuten.
116,
ne?
Okay.
Ja,
aber ja, dann, wenn das sich so wechselt mit dem Pacing und so, ist das ja unter Umständen auch nicht gerade wenig.
Ja, das hatten wir ja letztens im De Palma-Film. Da war das eigentlich so ein bisschen ähnlich, witzigerweise irgendwie, hat sich es angefühlt. Und war ja auch so auf Blockbuster irgendwie gemacht, aber dann diese Momente waren nicht ganz gut verknüpft und erzählt. Also für mich jetzt nicht, wie gesagt, ich war dann so ein bisschen enttäuscht, weil ich halt so aufgeregt war bei den ersten Momenten, die so cool waren und so, ne, so besonders irgendwie und so richtig Spaß dann hatten, wie man sieht, so an den Sachen. Egal. Punkt. IMDb 6,2. Metacritics 50. Rotten Tomatoes 5,5 von der Kritik. Audience 3,1. Letterboxd 3,2.
Okay. Boah, das ist. Also, du hattest ja schon irgendwie deinen Spaß. Also, klang zumindest so.
Ja.
Auch wenn das, du hast ja schon gesagt, fandst das nicht uneingeschränkt gut, aber offenbar hat das trotzdem irgendwie funktioniert.
Ja.
Ich sag 7.
7,5.
Oh, okay. Immer den halben Punkt daneben hier.
Ja gut, aber da, ich kann ja gar keine Filme mehr daneben raten. Du müsstest ja einmal voll daneben liegen bei dem einen Ding, Alter.
Ja,
da habe ich auch wieder nicht nachgedacht, wie krass das ist. Das ist ja das ist typisch. Das ist so, wie wenn ich anfange mit der falschen Stelle von der Erzählung. Genau. So.
Naja, einer kommt ja noch. Mal gucken. Noch ist alles drin. Aber ich bin sehr gespannt. Ey, Life Force, ich habe tatsächlich noch nie was von dem Film gehört.
Okay.
Ah, Toby Hopper. Alright, dann mein nächster Film, ja?
Gerne. Also wirklich, ja.
Was?
Hau raus.
Ja, ja.
Was geht?
Okay, kommen wir zu meinem Klassiker in dieser Episode. Das war auch ein Rewatch. Ein Film aus dem Jahr 1960.
Oh, was Altes.
Ja, relativ alt. Wie ist das bei dir, wenn du an so die größte Western-Musik denkst, da sind bei mir immer so, ja, Morricone natürlich. Und dann gibt's aber schon auch noch irgendwie eine Musik oder so ein Hauptthema, was da bei mir immer sehr präsent ist. Und jetzt, nachdem ich vor ein paar Tagen den Film wieder gesehen habe, ist es auch so, hat auf jeden Fall hart Ohrwurm-Potenzial.
Anders als, also von einem anderen als Ennio Morricone?
Mhm.
Nein, weiß ich jetzt gar nicht.
Na, Elmer Bernstein.
Okay.
Für The Magnificent Seven.
Ah, cool.
Die glorreichen Sieben.
Gesehen. Okay.
Ja, das finde ich schon ein sehr episches Hauptthema. Und habe ich, wie gesagt, seither echt nonstop im Kopf. Es ist wirklich, ist hart. Ich habe auch das Gefühl, es wird ja auch gerne mal irgendwie bei den Oscars oder so, ne, wenn irgendwie irgendwo eingespielt.
So mal, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Bestimmt kenne ich es, aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe das Remake nur gesehen von Antoine Foucault.
Wie, du kennst, mit Dan Zer. Du kennst das Original nicht?
Nee, habe ich noch nicht gesehen, nee.
Wow. Okay. Und die Musik hast du demnach auch nicht auf dem Schirm?
Also jetzt habe ich nichts im Kopf. Wenn du sagst, das wird überall gespielt und
ja,
so weiter, kenne ich es bestimmt.
Okay,
ja, klar.
Ja, also hast du auf jeden Fall schon mal gehört.
Das, was hier immer als Verarsche genommen wird, auch wenn man Wester so persifliert wird oder so.
Ja,
oder irgendwas,
genau.
Solche Momente, ne? Ja,
ja,
okay.
Voll gerne. Und der hat hier eben die Musik gemacht, Elmer Bernstein. Interessant daran, das Orchester, was hier zusammengestellt wurde, da sitzt knallhart John Williams am Klavier.
Ah, what the fuck?
Ja. Krass. Und deswegen ist das seltsamerweise auch die einzige Oscar-Nominierung, die dieser Film eingefahren hat, für die beste Musik. Hat die nicht gewonnen, aus heutiger Sicht irgendwie unvorstellbar, aber musste sich damals geschlagen geben gegen Exodus.
Okay, gegen Monumentalfilm, gegen Western oder was
ja.
war das?
Ja. Genau das. Regisseur John Sturges, von dem hatte ich ja hier schon mal The Great Escape und der hat aber natürlich auch noch eine Menge anderer großer Filme gemacht, so Der alte Mann und das Meer und sämtliche andere Dinge. Und das ist ja bekanntermaßen, ist das eine Adaption von Akira Kurosawas Seven Samurai, den ich hier auch schon mal gebracht habe. Und so schließt sich der Kreis. Ja, weil das ist schon, also gerade nachdem ich jetzt irgendwie letztes Jahr nochmal Seven Samurai gesehen habe und jetzt nochmal Magnificent Seven, erkennt man da schon sehr gut die Parallelen. Das ist schon interessant. Also dieses Szenario zu nehmen und einfach oder da einen Western draus zu machen, finde ich an sich schon eine sehr geile Idee.
Ja, passt.
Und das Schöne daran ist, die Idee, die stammt gar nicht von dem Autor oder von dem Regisseur, sondern Yul Brynner hatte die Idee.
Wer war das?
Der Hauptdarsteller hier.
Okay. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer da mitspielt. Ich habe nur Ethan Hawke und Dan Zell jetzt im Kopf zum Beispiel.
Ja, nee, das...
die waren es nicht, ne? Nee, die Jungen nochmal.
Das war dann die neuere Version. Nee, das ist also, aber schon auch jetzt wieder neuere, ist der hier fulminant besetzt. Für die damalige Zeit natürlich schon echt ein ziemliches All-Star-Line-Up. Und aus heutiger Sicht sowieso, weil Steve McQueen spielt ja auch mit. Und das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen sein Durchbruch. Weil der damals ja diese Western-Serie gedreht hat. Oh, wie hieß sie? Ich glaube, Kopfgeldjäger auf Deutsch. Und deswegen wollte Yul Brynner, dass Steve McQueen hier mitspielt und hat sich stark dafür eingesetzt, dass er dabei ist. Hat das dann aber auch ziemlich schnell bereut, weil die beiden hatten am Set immer wieder Querelen und haben ständig versucht, den anderen so ein bisschen schlecht aussehen zu lassen, respektive sich selber so ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen und dem anderen irgendwie die Szene zu klauen, zumal die da eben auch schon einige gemeinsame Szenen haben und deswegen hat er das relativ schnell bereut, zumal das dann eben auch Kreise gezogen hat auf die anderen Leute im Cast und so gab es wohl immer wieder Momente, wo John Sturges wirklich Probleme hatte, seinen Cast unter Kontrolle zu behalten, weil die eben ständig versucht haben, in der Szene noch das zu machen, damit sie noch ein bisschen cooler bei wegkommen und sowas. Und das muss also ziemlich anstrengend gewesen sein.
Hört sich stark nach Parallelen an hier zu Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, so ein bisschen mit dem Dreh aus der Serie, Cowboy-Serie und so, dann ist Steve McQueen natürlich mit drin und dann Streitigkeiten, wer ist besser, wer berühmter, wer ist cooler.
Und dann,
so.
Okay. Ja, und dann hast du hier halt echt ein paar große Egos am Set und das ist eben für die damalige Zeit, haben wir hier schon ein derbes Line-Up. Weil es geht natürlich um die glorreichen Sieben. Und diese Sieben sind eben, ihr Anführer ist Yul Brynner, der spielt hier Chris. Und den könnte man schon auch kennen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich schon mit Abstand sein bekanntester Film, aber der war halt auch in diesem Westworld-Film dabei, ne, wo jetzt die Serie draus gemacht wurde. Und hat ja auch einen Oscar bekommen und bei den 10 Geboten mitgespielt und sowas. Also der war in der Zeit schon ein krasser Star. Und glaube ich schon auch so das Coolste, was Russland zu bieten hatte. In der Zeit, weil schon echt eine sehr coole Socke. Ja, und der führt die Truppe an. Und mit dabei sind dann noch Steve McQueen als Vin. Charles Bronson, der spielt hier Bernardo. Robert Vaughn, der spielt Lee. Ich meine, Robert Vaughn, auch echt groß, ne? Kennt man.
Entschuldigung, wie heißt der letzte da, die Figur, die letzte?
Lee,
okay. Nee,
ja. Aber Robert Vaughn kennst du, ne? So der aus Bullet und sonst was.
Ja, natürlich.
Ja, dann Brad Dexter, der Mann mit serbischen Wurzeln. Und James Coburn, auch ein krasser Star zu der Zeit, ne? Es ist witzig, dass die Rolle sollte eigentlich ursprünglich Sterling Hayden spielen. Aber James Coburn war ja dann auch bei The Great Escape dabei und hat auf jeden Fall schon auch, glaube ich, sehr viel gemacht, was so Hollywood-Geschichte geschrieben hat. Und der siebte im Bunde, der war zum damaligen Zeitpunkt aber sehr neu. Aus Deutschland, Horst Buchholz. Der spielt hier absurderweise Chico. Aber ja, weil Chico wird hier als amerikanischer Ureinwohner verkauft. Und, als Mexikaner. Und deswegen, ja, also Horst Buchholz hat sich wohl ziemlich viel Mühe gegeben, so ein bisschen eine dunklere Hautfarbe zu kriegen, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen weird, ne, dass der Deutsche den Mexikaner spielt, aber ja,
gut. Ai, ai, ai.
Und als Antagonist hier Eli Wallach, der ja schon auch in anderen Western groß geworden ist und der spielt hier aber auch einen Mexikaner und spielt halt den Antagonisten Calvera. Und das ist natürlich auch aus heutiger Sicht eine Besetzung, die so wahrscheinlich nicht stattgefunden hätte. Aber, muss man dazu sagen, macht er gut.
Okay.
Das ist schon, war trotzdem unterm Strich eine gute Besetzung, auch wenn das eben aus heutiger Sicht fragwürdig ist. Ja, und dann ist dieser Film halt der erste in der Reihe. Das wurde ja dann schon echt so eine Art Franchise. Es gab insgesamt 4 Filme. Der zweite kam dann 66, dann noch 69 einer und 72 noch einer. Und dann ja eben 2016 die Neuauflage des Ganzen. Von dem ersten. Weißt du denn ansatzweise, worum es geht?
Also, gerade hast du gesagt, 2016 entschied das Remake, ne? Ja. Ich habe den im Kino gesehen.
Den hast du gesehen, okay.
Den habe ich im Kino gesehen und ich weiß gar nicht. Ich habe auch dieses Remake von den 7 Samurai gesehen. Ich habe noch nicht das Original gesehen. Also, das hier mit Keanu Reeves ist das oder so, ne?
Was? Es gibt du meinst, es gibt ein Remake von den 7 Samurai?
Ja, 13 Samurai, keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal sowas in der Art, sowas erzählt wurde. Vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich habe die Original noch nicht gesehen. Hab die auch noch auf der Liste.
Aber wenn du jetzt sagst Keanu Reeves, du meinst nicht diesen 47 Ronin.
Oder? Ach, der ist das, genau. Nee, das war sehr. So hieß der. Das war nicht 7, das waren 47.
Okay. Ja, okay, aber der hat nichts mit 7 Samurai zu tun.
Okay, okay. Ja, wer weiß. Ich meine jetzt, der neue, gut, was du jetzt erzählt hast, so ein Line-up von Stars, die cool drauf sind und so. Und da war jetzt ein Remake ja auch, ne? Hat das ja so
klar.
Vorausgesetzt. Aber ich kann mich da
und
nichts erinnern.
Es ist auch eine ähnliche Action. Handlung. Das ist ein bisschen lokal, so ein bisschen anders verordnet, weil hier geht's um ein mexikanisches Dorf, was bedroht wird, eben von Calvera, diesem Antagonisten hier. Der terrorisiert nämlich so ein kleines mexikanisches Dorf, weil er und seine Truppe, der hat halt so eine Gang irgendwie mit so 30, 40 Mann und die brauchen halt zu essen. Und deswegen bedroht er die Leute in dem Dorf, nimmt denen halt die Dinge, die sie so über Landwirtschaft erwirtschaften, nimmt er denen halt einen Großteil weg. Was zur Folge hat, dass die Bewohner des Dorfes halt drohen zu verhungern, weil die halt einfach nicht mehr selber genug abbekommen. Und dann beraten sich so die Ältesten in dem Dorf und beschließen eben ein paar Leute loszuschicken, um Hilfe in den USA zu holen.
Hört sich nach die 3 Amigos irgendwie an, aber gut.
Na, die 3 Amigos ist ja im Grunde so ein bisschen Spoof von The Magnificent 7. Ja, ja, total. Ja, und dann ziehen sie eben los, um Hilfe in den USA zu holen und finden da die Figur von Yul Brynner und Steve McQueen, weil da gibt es am Anfang so eine Sequenz, wo die in so einem, auch in so einem Dorf sind, in den USA noch, wo jemand begraben werden soll, der eben amerikanischer Ureinwohner ist und die Bewohner dieses Dorfes, ne, die stolzen Amerikaner, die wollen nicht, dass der da auf dem Friedhof begraben wird, weil sie sagen, der ist keiner von uns und deswegen darf der da nicht liegen. Und deswegen muss dann einer die Kutsche, diesen Leichenwagen, zu dem Friedhof fahren und es ist klar, dass das halt auf Widerstand stoßen wird und so erklärt sich dann aber Chris bereit und schnappt sich eben Vin, also Steve McQueen, und die beiden fahren dann die Kutsche da hoch. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das nicht gut finden und werden die beschossen und schaffen das aber natürlich und so sind die beiden dann die ersten von den glorreichen 7 und ziehen dann los, um sich den Rest der Truppe zusammenzusuchen. Und ja, dann helfen die den Mexikanern gegen diese Bedrohung in Form von Calvera und setzen sich alle dafür ein, dass denen geholfen wird, obwohl sie halt selber gar keine Aktien da haben, ne? So, die verdienen daran nichts, da gibt's nichts zu holen, außer Ehre und Ruhm und eine Menge Dankbarkeit, aber das ist halt das eigentlich Interessante daran, dass sich hier halt ein Trupp von Männern, die alle irgendwie eine eigene Motivation haben, aber halt unterm Strich trotzdem da recht selbstlos zugange sind und eben Leuten helfen, einfach weil sie halt bedroht werden. Ja, und dann ist das so ein Heldenepos.
Naja, so wie du jetzt erzählt hast, kommt mir auch so das Remake wieder in den Kopf, dass das so war und was am Ende passiert und wie selbstlos die auch sind und wie es so endet für manche und so. Das ist schon, stimmt, ja. Interessante Sache.
Mhm. Ja, und das eben hier mit einem krassen All-Star-Cast und eben von John Sturges schon sehr geil inszeniert und das eben begleitet von einer epischen Mucke. Also das ist schon, die macht hier eine Menge aus. Und natürlich sind das hier schon, ja, so eine Ansammlung von Archetypen, ne? Und natürlich macht das auch so ein bisschen den Witz des Films aus, dass du halt auch Querelen innerhalb der Truppe hast, dass die sich halt nicht alle einig sind, wie man die Sache angehen soll. Und natürlich prallen da Egos aufeinander. Und das aber halt echt mit dieser Truppe an schon sehr coolen Typen. Und das macht immer noch Spaß, ey. Das funktioniert immer noch gut. Und ist zu Recht, finde ich, so ein Meilenstein der Filmgeschichte, weil das schon, ja, ist ein geiler Western. Und mag sein, dass der aus heutiger Sicht, da würde man wahrscheinlich eine Menge anders inszenieren. Und es kann auch sein, dass das dann eben in der Neuauflage, ja, weiß ich nicht, besser gemacht wurde. Klingt doof, weil eben der Film hat, finde ich, zu Recht seinen Stellenwert, den er hat. Aber ne, du guckst natürlich trotzdem einen Film aus dem Jahr 1960.
Klar.
Und wenn man das aber weiß und oder auch zu schätzen weiß, dann kann man hier definitiv noch seinen Spaß haben.
Ja, man muss sich drauf einlassen.
Das ist es. Ja, und das ist auf keinen Fall mein Lieblingswestern. Ne, so, ich habe ja schon auch, ich bin da auch eher so bei Leone und Co.
Mhm.
Aber immer noch echt ein guter Film.
Ja, ist halt mehr so das Amerikanische, dann hört man ja schon raus und so alles von dem Stil und wie sie handeln und so weiter. Okay, aber...
Ja, klar. Ne, du hast dann natürlich auch so ein paar aufopfernde Momente und so. Es ist schon so ein bisschen ein Heldenepos, aber das Coole daran ist, was die hier echt gut hinbekommen haben, dass auch so die Motivation von dem Bösewicht glaubwürdig ist.
Okay.
Weißt du, der ist nicht einfach nur böse, sondern der hat auch für sich eine reale Bedrohung, weil der halt aufgrund dessen, wie sie aufgestellt sind, halt nichts zu fressen haben und deswegen auch gucken müssen, wo sie bleiben. Und die, weißt du, es ist auch nicht so, als würden die da in das Dorf einreiten und einfach aus Jux und Dollerei dann Leute misshandeln oder so.
Mhm.
Einfach nur, weil sie halt irgendwie die Macht haben und böse sind.
Ja.
Sondern, ja, die brauchen halt was zu fressen. So, das ist schon eine sehr nachvollziehbare Motivation, finde ich.
Naja, der Stecker überlebt, ne? Wie muss man, und der holt sich's dann, ne?
Ja.
Walking Dead halt nur anders und damals im Western vorher. Oh. Ah, geil.
Naja, und das ist gerne halt schon, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich finde es eine sehr geile Idee, dieses Seven Samurai-Szenario in Western zu adaptieren.
Mhm.
Die Idee an sich ist, finde ich, einfach ganz genial.
Ja, hat Sergio Leone ja auch gemacht mit seinen Dollarfilmen und so weiter. Mhm. Ich auch hier, Kurosawa und so, da haben sie alle von genommen irgendwie. Ja. Es war irgendwie so eine gute Schablone-Vorlage für diese Filme.
Mhm.
Ja, geil. Ja, ja, jedenfalls ziehe ich mir den auch noch rein.
Ja,
aber im Sommer, die muss ich im Sommer sehen, weil das so warm ist, Wüste, weißt du, die kann ich jetzt nicht sehen. Tut mir leid.
Ach so.
Hateful Eight geht nur, weil da Schnee oder so, Django vielleicht.
Okay, oh ja, Gott, wie guess auch, ey. Ja, nee, also, ja,
das geht nicht.
Mir ist das ziemlich egal, ich habe das sehr genossen und war echt überrascht, dass das auch immer noch wirklich ein guter Film ist. Dann habe ich so ein paar interessante Sachen gelesen.
Das
finde ich ja immer so geil, wenn man dann so ein bisschen recherchiert, was es da auch gerade so an Trivia Facts gibt. Weil das schon auch eben mitunter den Film verändert, also dann auch so in der Wahrnehmung. Ne? Zum Beispiel die Zensurbehörde in Mexiko, die haben hier echt so ein paar Auflagen gehabt, wodurch sich das Ding halt so ein bisschen verändert hat. Zum Beispiel die Mexikaner, die Leute in dem Dorf, die sollten halt eigentlich alle sehr ärmlich und runtergekommen dargestellt werden. Und okay, da haben sich dann aber eben die mexikanischen Zensurbehörden haben sich da quergestellt, weil die gesagt haben, so, nee, die müssen alle saubere Klamotten anhaben, obwohl sie hier als Farmer dargestellt werden. So, alles, was ihr euch da überlegt habt, das geht so nicht. Und dann mussten die zum Teil Sachen neu machen oder eben, ne, Dreh abbrechen und dann erstmal komplett neue Kostüme und so weiter. Und das hat die Nummer etwas verzögert. Aber finde ich halt auch irgendwie schade, weil natürlich geht es da halt, ne, den Mexikanern drum, dass die Mexikaner nicht schlecht bei wegkommen. Aber das hätte der Handlung nun wirklich eher gut getan, wenn die Mexikaner hier auch entsprechend, ja, in
klar,
Klamotten.
Auch die Bedrohung. Ja,
ja, ja, das ist irgendwie das, affig, aber gut.
Wie heute halt, ne? Da will man ja auch, wer weiß, was für Auflagen hat und so, ne? Für alle Sachen. Und damals hatten sie auch schon. Wenn das halt immer so gezeigt wird, ist das natürlich scheiße. Jedes Mal die Mexikaner schlecht. Gerade wenn der ein Western nach dem anderen lief. Und das sind jedes Mal die Ärmlichen oder die Bösewichte, die Mexikaner und so weiter, ne?
Ja.
Ist wieder verständlich irgendwie, aber wie du sagst, schade für einen Film.
Ja, ja, gut, aber jetzt hast du hier zum einen sowohl Opfer als auch Täter sind Mexikaner.
Mhm. Ja, klar, also nur böse.
Die dann zur Hilfe ein, oder, sind dann.
Oder arm.
Die Amis.
Böse oder arm sind sie dann.
Ja, ja, gut. Ja, und eben die Nummer zwischen McQueen und Brenner, die hat sich echt hochgespielt. So, die, das, okay, das ist auch so geil, weil die in dieser Szene am Anfang mit diesem Leichenwagen oder diesem, dieser Kutsche, da siehst du auch, also erst recht, wenn du es weißt, siehst du halt so viele Momente, wo beide so erstmal verhältnismäßig unnötige Dinge machen, aber halt, du weißt halt, dass es Dinge waren, um sich eben irgendwie so ein bisschen dem anderen die Show zu stehlen. Also, weil die fahren dann mit dieser Kutsche. Und das ist eigentlich eine bedrohliche Stimmung, ne? Weil alle um sie rum wissen, okay, fuck, die werden jetzt unter Umständen beschossen auf dem Weg dahin. Und deswegen fahren die da recht langsam und Steve McQueen fährt Shotgun sozusagen und passt halt die ganze Zeit auf, ne? Beobachtet halt so die umliegenden Häuser, ob da gleich irgendjemand rausschießt.
Ja.
Und macht dann so Faxen, wie eigentlich hätte es ja gereicht, dass er da sitzt und aufmerksam sich umguckt, ne? Und dann macht er aber noch so Faxen wie, nimmt den Hut ab und hält den so gegen die Sonne, ne, damit er besser sehen kann. Und ja, lauter solche Sachen. Oder dann einmal an so einer Stelle, wo er auf dem Pferd reitet, dann müssen die eigentlich nur irgendwo lang reiten und dann lehnt er sich aber vom Pferd runter und macht seinen Hut nass. Also um sich den aufzusetzen. Solche Geschichten. Eigentlich super cool, okay, aber halt alles Sachen, um so ein bisschen mehr in Spotlight zu geraten. Und und das hat halt Brenner wohl echt angekotzt, weil er sich da schon vorne gesehen hat und der war halt der größere Star zu dem Zeitpunkt und deswegen hat das zu übelst Querelen am Set geführt. Das kann ich mir so richtig vorstellen, ey, der die Egos aufeinander prallen.
Fehde forever.
Ja, ja. Und Horst aber Buchholz war halt übelster Rookie, ne? So, der kam da halt neu dazu und war, glaube ich, auch so sein erstes Hollywood-Ding, weil er schon auch primär in Deutschland gearbeitet hat und der hat sich dann der hat sich, wohlgemerkt mit einer Platzpatrone, aber trotzdem fies, hat sich ins Bein geschossen.
Oh, Alter. Ja. Und dann konnte er noch drehen? Musste er dann die ganze Zeit sitzen,
musste
oder was? Ja,
natürlich verarztet werden und so. Konnte er noch weiter drehen. Aber hat natürlich auch erstmal die Nummer wieder ein bisschen verzögert. Finde ich nur so witzig, ey. Kurz selber ins Bein schießen. Ja.
Klassiker. Da sind wir beim Spoof. Und ist er dann, hat trotzdem diese ruhigen Western-Momente, ne? Der Film.
Ja, ja, klar.
Also wirklich so, die sich, was gerade sagst mit der Kutsche, dass sie es lange zieht, alle gucken und so, so ein bisschen, also Sergio Leone hat das ja nochmal ausgedehnt, aber so die Richtung geht schon und so, ne? Dass man,
Also es geht nicht ganz so weit, ne? Dass du so wirklich diese Standoff-Momente auch in so einer ganz stoischen, ruhigen Situation erzählt bekommst, weißt du, auch mit, also Leone hat dann ja gerade diese Einstellung, wo du halt wirklich nur die Augenpartie siehst und so und dann ewig übereinander, gegeneinander gestellt und dann gucken die sich gefühlt 10 Minuten lang nur an, ne, und nichts passiert.
Da sprichst du eher vom Sofa und explodierst quasi vor Spannung, genau, als da was, dass da was passiert. Also jetzt im Positiven.
Sollte. Und so weit geht das hier auf keinen Fall, aber es ist trotzdem natürlich echt geil inszeniert und wie gesagt, die Musik, die halt auch immer wieder einsetzt, dieses epische Thema, das unterstützt die Nummer echt gut. Ja, witzigerweise wurde dieser Film aber dann unmittelbar nach Release, kam der in der Kritik nicht gut an. Das hat erst dann über die Jahre wurde das so zum Klassiker. Der Einzige, der von Anfang an begeistert war, war Akira Kurosawa.
Ach, echt? Ja, schön.
Der hat dann nämlich John Sturges, nachdem er den Film gesehen hat, hat er ihm ein Schwert geschickt.
Na, ob das jetzt nett gemeint war, weiß ich nicht, aber gut.
Ja, war wohl nett gemeint, also zumindest habe ich das gelesen.
Okay, das ist echt cool, weil mit der Hot-Dollar-Trilogie, da wurde ja ein bisschen geklagt und so, da war es ja ganz komisch. Ne? Aber man weiß ja nicht immer, kommt das vom Regisseur oder von der Produktionsfirma, Verleih oder so, ne?
Ja.
Aber geil. Ja, Akira Kurosawa, ich habe Interviews gesehen, alles, das ist ja echt ein nicer Typ einfach. Der sieht ja, der ist ja einfach irgendwie chillig, so vom Typ her.
Kommt ja, habe ich auch den Eindruck, dass der super chillig war, ja.
Der ist mehr Künstler als ein Gelddenker, so.
Glaube ich auch, ja. Ja, aber eben, was das Finanzielle angeht, also nicht, der war, wurde nicht nur schlecht aufgenommen in der Kritik, sondern der war in den USA auch erstmal ein Flop Und hat dann, ja, und hat tatsächlich erst dann in den USA, in Europa Profit gemacht.
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, so mit der Star-Besetzung.
Mhm.
Dann Western so, das war ja noch gerade so, da war es so ein bisschen zu Ende, da ging es langsam runter mit dem Western und Amerika, was wir gesagt hatten vorher, ne? So mit Film, ja, und USA und Star-System.
Ja klar, in den 50ern, glaube ich, mit Abstand das beliebteste Genre, ne?
Genau, ja.
Und dann ging es so schon wieder ein bisschen bergab, ja.
Okay.
Aber ist ein legendäres Ding. Und wie gesagt, selbst aus heutiger Sicht, muss ich sagen, funktioniert immer noch echt gut.
Ja.
Okay.
Jetzt sag mal, nochmal vorweg. Ich meine, du sagst ja die Punkte wahrscheinlich noch, ne?
Ja.
Dann sag dir erstmal, Entschuldigung.
7,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 74. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8 und vom Publikum 4,1. Letterboxd 3,7.
Okay.
Und jetzt du.
Du weißt es wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Was denn?
Was du den 7 Samurai gegeben hast. Also musst du mir auch nicht sagen, wenn du nicht willst.
Aber du wirst sagen, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Müsste ich ja auch nachgucken. Nicht, ne? Also ja, die genaue Punktzahl. Ja. Ich weiß, dass ich ja auch sehr weit oben war, aber die genaue Punktzahl.
Ja, nee, ist alles gut. Ja, ich bin da so. Du fandst ihn sehr gut. Ist echt schwer. Ich tendiere jetzt zu 2 und so.
Du tendierst jetzt positiv? Zu 2, ja?
Soll ich eher positiv oder schlechter nehmen? Nicht zu der Ziffer 2.
Also,
zu zwei Zahlen.
Ich glaube, wenn ich da entgegenkommen kann, würde ich, also ne, ich habe schon gesagt, das ist auf keinen Fall mein Lieblingswestern.
Ja. Nee, ich habe eine Zahl.
Okay.
Sag ich jetzt einfach.
Mhm.
8.
Die ist richtig.
Ja, schön, ne?
Sehr gut.
Alter, jetzt bin ich aber wieder sauer, echt nicht meinetwegen, aber für Gäste, dass ich da dieses zwei Ding, so habe ich das wieder gesagt. Können wir nochmal zurückspulen? Können wir nochmal neu aufnehmen? Wie? Alter, lass uns
genau.
Nochmal neu aufnehmen.
Wir fangen nochmal an, ey. Wir
kannst du noch was
alles,
Neues gucken oder so?
Von vorne.
Ich habe die eh vergessen, die Zahl. Das ist wie bei dir. Da fragt mich gestern für seine Listen, ne, seine Posts bei Instagram, wo man euch da ja schön immer sieht, wenn man die Punkte da unten auch aufmacht, dann sieht man das ja hinterher und wollte dann meinen Film eintragen.
Mhm.
Und es war so ein Tag nach der Aufnahme, ne? Ey, was hast du nochmal Nacho Libre gegeben? Habe ich auf dem Zettel geschrieben am Monitor, da hängt das. Ich weiß es jetzt nicht. Entweder so 8,5 oder 8, ich weiß es nicht mehr,
ja,
so. Aber ich muss
ich
das auch echt aufschreiben. Und das macht ja auch immer so bedingt, ist es ja interessant bei diesem Raten oder nicht raten, weil man ja selber manchmal nicht genau weiß,
ja, eben,
was man so nimmt.
Mhm.
Und da muss der andere raten, was du genommen hast, wo du dir gar nicht selber so sicher bist. What the fuck, ist das so crazy, Alter?
Yeah.
Das
ist so doofes Spiel. Crazy. Wer hat sich das ausgedacht?
So. Da bin ich jetzt wieder dran, oder was?
Ja,
jetzt aber ich ziehe
dran,
den
ja
rein.
Letzter Film.
Western ist immer schon. Letzter Film von mir.
Mhm.
Puh, also, jetzt kommt das Aktuelle.
Okay.
Und ich war gestern Abend im Kino und habe diesen Film gesehen.
Oha, gestern Abend.
Gestern Abend, ja.
Jetzt bin ich mal
Spätvorstellung,
gespannt.
Sonntagabends, Spätvorstellung, wochentags oder abends ist am besten. Kino ist fast leer. Also natürlich gucke ich gerne mit Leuten auch, ne? Aber jetzt gerade so zu den Zeiten ist leer immer ein bisschen besser und oft auch besser, weil, als wenn man einen Spinner dabei hat. Ich habe Scream gesehen, so.
Scream?
Ja.
Okay, geil. Das finde ich
ja
super, dass du den bringst, weil dann kann ich mir jetzt gleich mal darüber eine Meinung bilden, ob ich mir den überhaupt im Kino angucken muss oder nicht.
Okay. Du hast aber alle Teile gesehen bis dato. 1, 2, 3, 4.
Wie viele gibt's denn?
4.
4, dann.
Also mit dem 5.
Dann habe ich, glaube ich, beim vierten bin ich mir nicht mehr sicher. Die ersten
so
drei habe ich auf jeden Fall gesehen, den ersten auch
okay
mehrfach. Und Scary Movie habe ich auch gesehen.
Ja. So sollte ja übrigens erst heißen, der erste Scream. Aber ihr habt, genau, ich habe nämlich nachgeguckt, habt ihr schon einen gebracht?
Nee.
Ihr habt einen Lee, Nachricht an dich, der ist im Lostopf, der erste Teil.
Ach.
Merkt ihr das?
Okay.
Der ist im Lostopf,
gut,
der erste
dass
Teil. Nicht von mir.
Ja, okay.
Ich habe den da gesehen. Ich habe noch keinen anderen gemacht. Da dachte ich, bis ihr den zieht. Oder Lee, früher ist auch egal, wie dauert das noch ein bisschen. Und dann der zweite, dritte, vierte, deswegen ist es jetzt egal, dachte
ja,
ich.
Ist auch.
Auch für die Zuhörer jetzt, weil alle, die jetzt den Film jetzt hier hören, die Rezension dazu, haben entweder die anderen gesehen oder denen ist es sowieso
auf
egal.
Auf jeden
und
Fall.
Wenn,
und es
ja,
ist cool,
ist so,
weil es aktueller Kinostoff.
Genau, deswegen, ich wollte was Nettes, Aktuelles mitbringen und ich wollte ihn auch gerne sehen. Also ich bin großer Fan von der kompletten Reihe. Ich finde die alle gut.
Oh, okay.
Natürlich ist der erste ein Meisterwerk, aber die anderen sind auch cool. In der Reihe.
Ein Meisterwerk, wirklich? Wo wärst du da so punktemäßig beim ersten, wenn du sagst Meisterwerk?
Ja, ich bin schon bei 10.
Wow, wirklich?
Ja.
Okay, kannst du das kurz erläutern? Nee, weil, also mich hat der auch sehr unterhalten, aber jetzt, also verglichen mit so Don't Look Now oder sowas oder Rosemary's 10, Baby ja. oder so, weißt auch du, wo 10, ich ja. sage, das sind für mich so krass ikonische Horrorfilme, war Scream halt immer so die Popcorn-Variante und das darf trotzdem 10 Punkte sein.
Deswegen.
Ne? Ja, ja.
Aber das ist eine andere Art Film halt. Ne? Mhm. Ich kann den ja nicht mit einem 10er Space Odyssey vergleichen, den ich noch nicht gesehen habe, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das ist so, für mich ist das dann auch, deswegen, man müsste da nochmal Genre-punktemäßig fast schon geben. In dem Genre, dann egal. Okay. Auf jeden Fall, Scream 1 war für mich halt, wolltest du ja wissen, hat für sich funktioniert als Horrorfilm, als Slasher, spannend und trotzdem hat auch funktioniert als Film, der das wirklich hochnimmt, ironisiert und hinterfragt und trotzdem, er zeigt ja die Klischees, macht der Figuren eben diese Klischees, so wie es alles aus den Horrorfilmen gibt, flickt die zusammen, aber unterläuft diese auch noch. Er macht gleichzeitig trotzdem noch immer wieder ein bisschen was Neues. Mhm. Das hat dieser Film mit den Figuren auch besonders, ne? Keine Figur ist nur dieses eine Klischee aus dem Horrorfilm, sondern hat dann nochmal immer was dazu.
Okay.
Eine Kleinigkeit. Das macht sie intelligent. Dann, wie er es hinterfragt, dann ist er unterhaltsam. Und das Wichtigste, was die Scream-Reihe für mich schafft, ist diese Atmosphäre. Man ist so dieses so ein bisschen College-Film irgendwie, ne? So locker vielleicht 90er Jahre. Ja. Und trotzdem hast du da tolle Figuren, die du alle magst. Mit denen alle viel, was auch eine große Gruppe an Figuren, das sind mega viele. Und die sind alle irgendwie auserzählt und gar nicht so flach. Da sind nicht so einfach so, okay, das ist jetzt der Sportler, der wird abgemetzelt, das ist jetzt der. Und trotzdem ironisiert er das und auf der anderen Seite hat er so viel drin.
Aber das fand ich halt so. Das finde ich nämlich, das ist was Krasses, was du jetzt gesagt hast, weil das ist schon auch was, das mir damals aufgefallen, habe ich in dem Kontext halt damals nicht so verstanden, wie ich es wahrscheinlich heute verstehen würde. Mhm. Aber er bedient nämlich ziemlich bewusst diese Tropes. Und das ist aber eben was mir voll aufgefallen ist, aber was ich eher, glaube ich, damals eher schlecht gefunden, weil ich meine, ich mochte den Film trotzdem, aber eben, dass er für mich so ein bisschen diese Horrorfilm-Klischees bedient, aber eben sehr bewusst.
Ja.
Ja, ja, das Ironische dabei, das habe ich tatsächlich damals noch nicht so wirklich aufgefasst, aber ja, ach, ich muss den mal wieder sehen, ne?
Ja, guck dir gerne, aber warte, Lostopf und so, ne? Auf jeden Fall.
Nee, aber mich würde jetzt vor allem im Hinblick auf den Kinofilm interessieren, also das wirst du ja wahrscheinlich gleich erzählen, ob es da irgendwie, ob der Dinge aufgreift.
Ja, das ist nämlich das Witzige, auf jeden Fall muss man eigentlich auf den ersten ein bisschen eingehen. Mhm. Und ich kann nur allgemein noch sagen, dass das eigentlich, der hat ja diese große Welle aufgerufen, die danach kam, ne? Ja. Deswegen hat dann Scream so ein bisschen schlechten Ruf vielleicht indirekt gekriegt, weil er halt die ganze düstere Legenden, ich weiß, was letzten Sommer getan hast, was nicht alles gibt.
Stimmt, der hat das eingeläutet so ein bisschen.
Aber Scream hat nicht nur was Neues gemacht mit den ganzen Slashern, alles aufgeführt, sondern er hat auch eigentlich, da komme ich wieder heute zum Giallo so ein bisschen, er hat nämlich dieses Whodunit intensiver dargestellt, was es vorher nicht so gab. Das gab es nicht bei Michael Myers, das gibt es bei Freitag der 13., da vielleicht ein bisschen. Und das gab es nicht bei Freddy Krüger, das gab es nicht bei diesen ganzen Slashern. Man wusste immer, es ist der Typ, das Böse einfach, der verfolgt ihn so. Aber hier rätselt man, einer von uns ist es. Und somit hat er dieses Krimi-Element, wie bei dem Giallo, verbunden mit einem Thriller, schrägstrich Horror-Slasher, was er ausgemacht. Das hat vorher nicht wirklich einer gemacht, so richtig. So kommerziell gesehen auch. Mhm. Von diesen neuen, die man so kennt, ne? Diese großen Gruppen und worauf er auch viel fußt, ne? Auch nicht Texas Chainsaw Massacre, Leatherface und was es nicht alles gibt, ne? So ein bisschen hatte das Black Christmas schon sehr früh auch und natürlich die Mario Bava-Filme und Sergio Martino, was nicht alles gab, Torso und so, ne? Aber wir sind jetzt bei Scream, obwohl das eben dazugehört. Und jetzt kommt halt Scream 5, aber er heißt ja Scream einfach. 2022 steht immer über den Klammern, damit man das differenzieren kann. Also jetzt muss ich hier konzentrieren, wie ich hier anfange. Wir beginnen wieder, wie in jedem der Teile, mit einer Szene, mit einer Figur, die angerufen wird. Mhm.
Das ist aus dem Trailer vielleicht wahrscheinlich, ne?
Aus dem Trailer, die Szene.
Ja.
Was ich auch sehr gut fand, dass sie das im Trailer, weil man sich schon darauf freut, sich dessen bewusst ist, dass das bekommt und passieren wird und auch gar nicht so viel passiert, weil es passiert viel mehr in der Szene und die stimmt einen schon so geil ein. Kann man nicht anders sagen. Die stimmt einen schon mega ein auf diese Filme. Die Atmosphäre in diesen Häusern, auch dieses Vorstadtding, das ist einfach mega, was ich meinte von der Atmosphäre. Die ist auch wieder hier sofort da. Und wir sehen, also dieser Cast, wir haben unseren Standardcast, Courtney Cox, Neve Campbell, David Arquette. Mhm. Die drei, die jetzt überlebt haben, so aus den anderen Teilen alle. Das ist so der feste Bestandteil, der Kern, der noch da ist. Immer mal wieder einer davon gejubelt. Und meine Vermutung war jetzt vor dem Film, dass hiervon auch einer, vielleicht alle, mehr davon auch mal von dann gehen. Wer weiß. Und der restliche Cast, der neue Junge, um den es mehr geht, der ist auch relativ unbekannt. Das sind so Jungschauspieler, die aus Serien, Tanzfilmen jetzt auch, aus Hamilton zum Beispiel und sowas alles, so Nebenrollen hatten, kannte ich jetzt wirklich nicht. Außer Dylan Minnette. Den kennt man. Zum Beispiel Tote Mädchen lügen nicht.
Ach, ist er der Typ. Okay. Ne? Ach, der ist, ja, okay.
Der ist das. Ja, einer der Jungs so, die so verträumt aussehen und irgendwie überall mitspielen und so. Der ist am Start.
Einer von denen, ja.
Ja, einer von denen. Und sonst haben wir halt, ja, alles so drumherum, so klein, die ich jetzt nicht weiter erwähnen muss. Und einer der Mädels, sehen wir jetzt hier am Anfang von den Neuen, die heißt Carpenter mit Nachnamen. Schon die erste, nächste Anspielung. Mhm.
Dezent.
Ja, sehr dezent. Aber ich meine, mit Loomis, ne, hatten wir es ja auch nicht besser, mit dem anderen Typen hier, so Loomis aus Halloween, der Doktor, der Professor.
Ja.
Aber das ist das Witzige, dass er da ja beides macht. Er macht so viele Sachen direkt, ne, und so viele Sachen dann doch so unterschiedlich. Also es ist schon geil, weil einfach alles da voll ist.
Mhm.
Und die erste Szene hat halt diesen Payoff, wie immer, der Mörder kommt, ne, ich muss das nicht im Detail, will ich das gar nicht erzählen, das soll man dann sehen. Nur, dass diesmal ist der Unterschied zu allen anderen Teilen, dass sie in dieser ersten Szene überlebt.
Ach.
Der erste Unterschied.
Ja.
Die so 1:1 ist zu dem ersten Scream-Teil eigentlich. Also nicht 1:1, aber da, wenn, ne, man hat das ja im Trailer gesehen, so ein bisschen so Smart Home, wie sie so ein bisschen integriert.
Ja.
Da hatte ich schon so ein bisschen Schiss, dass das so ein bisschen viel in diesem Film ist. Mhm. Aber das ist gar nicht so. Ab und zu, so ein bisschen Tracking ist mal drin. Bluetooth-Kopfhörer oder so ganz doof gesagt, so ein Earset, was der Ghostface mal trägt hier. Aber sonst ist er nicht viel in der Richtung.
Okay.
Also noch okay. Er bleibt sich so treu, mehr oder weniger. Denn hier wird wirklich, wir haben jetzt Ghostbusters gehabt, Spider-Man, Matrix, von mir aus auch Creed, was jetzt wieder 3 Jahre her ist oder so. Und diese ganzen Filme, die den ersten rebooten, sequeln, prequeln, was auch immer, und gleichzeitig nacherzählen und denen besten Fall auch was Neues geben.
Mhm.
Der macht das hier auch. Der hat 1:1 Szenen, sogar sehr viele drin. Damit wird natürlich auch wieder gespielt. Mit diesem Film, im Film und drüber sprechen.
Mhm.
Denn wir haben jetzt zum Beispiel Meeks, der Typ aus dem ersten Teil, dieser Filmnerd, der die ganze Zeit erzählt, die Regeln erklärt.
Ja.
Wir haben jetzt also das war ihr Onkel. Was ist sie denn dann? Nichte?
Ja.
Irgendwas? Ja, ne? Nichte. Sie ist auch hier der Typ.
Ach, okay.
Die Typin.
Mhm.
Ne? Sympathischer war. Das ist das Wichtigste. Das war auch so bei Scream, dass alle cool sind. Und das ist hier auch eigentlich der Fall, dass fast alle wieder gut funktionieren. Ne? Sie erzählt so ein bisschen was, aber auch nicht zu viel. Und erzählt dann so ein bisschen dieses, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das genannt hat, dieses Wort dafür, dieses Sequel Remake. Requel oder so hat sie es genannt. Mhm. Stehst du beidem ein.
Ja, okay.
Und erzählt dann auch, die Leute sind sich unsicher. Und die Fangemeinde ist eigentlich toxisch. Und sowas wird dann alles gesprochen. Also der Film spricht noch mehr als sonst direkt den Zuschauer an.
Ja.
Und labert uns an. Und das macht er gar nicht schlecht.
Mhm.
Das macht er wirklich gut, ne? Weil wir müssen eigentlich schon überdrüssig sein, diesem ganzen Meter, gerade auch bei der Reihe und überhaupt heutzutage, weil ja jeder Film das jetzt macht und sich referenziert, sich selbst aufs Score nimmt oder auch doch nicht wieder und dreimal spiegelt und so weiter.
Ja, im schlimmsten Fall läuft es halt wie bei Matrix.
Oder dann sowas, so eine Totgeburt an den Start bringt, ne?
Mhm.
So, jetzt haben wir unsere Carpenter, die liegt im Krankenhaus. Jetzt kommt ihre Schwester vorbei, Sam Carpenter. Die ist so die Hauptrolle, so unser It-Girl, unser Scream-Queen, sage ich jetzt einfach mal, unser Opfer.
Ach, okay.
Unser Last Girl.
Ach, also keine von den alten drei Figuren?
Nee.
Okay.
Sie, das war auch in den letzten Filmen ja nicht mehr wirklich der Fall so richtig. Dann, ne? Also im letzten, den hast du vielleicht nicht gesehen, man weiß es nicht. Also klar ist dann immer auch Neve Campbell, und so komme ich gleich zu.
Mhm.
Sie, die Schwester ist älter, schätze ich Anfang 20 oder so, und kommt sie besuchen, hat sie lange nicht mehr gesehen. Weil sie nicht wirklich, die sind so Halbgeschwister.
Okay.
Und da ist so eine Fehde wegen Eltern und so, und dann hat sie verlassen. Grund ist jetzt egal, ist glaube ich auch im Film egal. Die kommt sie dann besuchen mit ihrem Freund, wieder ins Dorf, nach Woodsboro. Dieser Name ist auch geil. Man sieht auch nie, wie vorher, habe ich das glaube ich nie drauf geachtet, oder wurde nie sofort oft gezeigt, wie hier das Schild, Woodsboro. Damit so mal in so einen Kopf geholt wird. Also so Elm Street, Woodsboro, weißt du? Und wie heißt jetzt nochmal bei Halloween die Stadt?
Boah, Alter.
Alter Scheiße.
Ja, den habe ich auch letztes Jahr gesehen.
Auch irgendwas mit Will oder sowas, ne? Irgendwas mit Dorf. Egal, es fällt das wieder nicht ein. Oh Mann, Leute, schreibt es in die Kommentare oder so. Keine Ahnung. So. Und die machen, wollen was ganz anderes machen und wollen direkt abhauen. Das ist schon mal witzig. Wir machen jetzt das, was ein Horrorfilm nie machen. Wir hauen jetzt ab aus der Stadt.
Ja, das einzig das Vernünftige das eigentlich, ne? Wo ja. sich immer jeder, der so einen Film guckt, denkt so, Alter, warum gehst du nicht einfach?
Ja, das ist so, ne? Aber dann hätten wir keinen Film.
Ja.
Außer, wie es hier ist, vorher gehen sie noch zu David Arquette. Mhm. Den Namen, den man ja eigentlich nicht vergessen kann, ja. der einen immer einfallen muss sofort, ne? Mhm. Unser Dewey. Und besuchen ihn in seinem Wohnwagen.
Dewey.
Richtig cool. Ja, so ein Name. Ich musste immer an Scary Movie denken, du auch,
ja,
oder?
Ja, voll.
Doofy.
Sofort.
Klar. Immer. Das ist so geil. Das verstehe ich nicht. Doofy. Ich sage immer vor, Doofy, bevor ich David Arquette oder Dewey sage. Mhm. Egal.
Haddonfield.
Und bitten um Hilfe.
Heißt.
Haddonfield, ja.
Bei Halloween. So habe ich jetzt nachgeguckt.
Oh mein Gott, Alter, danke. Ach, die haben alle schon Krampf gekriegt, die jetzt hören und so. Ich kenne das ja selber. Eben. Ich höre euch auch. So, dann, wenn das mal passiert, bei euch natürlich selten. So. Der kommt, ruft dann Neve Campbell an, Courtney Cox ist am Start, dann kommen die alle vorbei. Dann sind die drei wieder am Start. Courtney Cox und David Arquette, ja getrennt, die sind ja mehr beste Freunde, so. Das war ja nie mehr so, ne, wie nach dem Anfang, beziehungsweise zweiten Teil. Und sind ja auch in Wirklichkeit getrennt gewesen und so, ne, da zusammen, das ist ja auch noch witzig.
Ach, waren die tatsächlich, verheiratet. Okay.
Ja, die hatten eigentlich Firma und alles zusammen.
Oh,
also, die gibt's auch immer noch, ja. Wie heißt die nochmal? Cox, Arquette, die haben das irgendwie so komisch zusammengebastelt, das war witzig.
Ach so,
ist auch
echt?
Egal. Ja, also ganz komisch. Wir haben auch mehr Kinder zusammen, ist jetzt auch egal, aber spielt auch so ein bisschen mit dem Hinterwissen und da spielen die auch wieder so ein bisschen mit.
Okay.
Und die sind aber jetzt die drei Figuren, Neve Campbell, David Arquette und Courtney Cox, sind jetzt so ein bisschen Nebenrolle. Mhm. Noch mehr als sonst. Ne? Sind auch dabei beim Finale und so weiter, also bis zum Ende, aber werden weniger erzählt. Der Film ist auch nicht wirklich lang. Ich meine, wie lang war der? Der war jetzt. Weniger als das, was du gerade gesagt hast, der war keine 2 Stunden lang.
Oh, okay.
Ne? Gut, für einen Slasher wieder ein bisschen länger, aber ich meine, dass hier an Figuren erzählt wird und so weiter, ist das okay. Und was soll ich sagen? Jetzt geht es hier einfach wieder darum, den Täter zu finden oder die Täter zu finden. Und wir sehen das dann halt bei Szenen, die, wie gesagt, 1:1 Scream 1 erzählen, aber noch weiter ausgeführt werden und trotzdem funktionieren. Mit diesem klassischen, ich stehe vorm Spiegel, macht meinen Schranktür auf. Diese Mega-Klischees, diese einfachsten, also das Einfachste eigentlich im Horrorfilm, die auch so wunderschön sind, weil die hier auch wirklich gut inszeniert sind.
Hm.
Also, und dann macht er, das wird dann so weit ausgespielt, dass du denkst, du bist ein bisschen im Spoof. Behält aber trotzdem die Atmosphäre, weil dann macht er die nächste Tür auf, dann macht er einen Kühlschrank auf und jedes Mal ist dahinter nichts und so. Das wird ganz schön lang gezogen, aber ich mag das, weil dieses kleine Kammerspiel dann in sich, wenn diese Person dann allein im Haus oder irgendwo ist und diese Atmosphäre auch da ist, funktioniert das eben auf 2 Ebenen wieder.
Mhm.
Das, was der erste gut gemacht hat.
Okay.
Ne? Und dann werden die Morde hier auch explizit gezeigt. Sind auch mal so brutale Sachen, aber nie wirklich raffinierte oder besonders kreative Morde. Das hat Scream sowieso nie wirklich gemacht. Also er blieb schon immer so auf dem Boden der Tatsachen. Und wenn er Blut gezeigt hat und mal das Einstechen des Messers, dann war es eben nicht so gore-mäßig oder so. Ne? Ist hier mal ein Moment mehr, dass bei einer Person, die zufälligerweise, wenn ich das sage, ist ja auch doof.
Ja.
Na, nee, das kann ich nicht sagen. Dann spoil ich so ein bisschen, obwohl es egal wäre. Aber nee.
Nee, spoiler mal nichts.
So, nee, mach ich nicht, wer so stirbt und so. Ne? Eigentlich weiß man ja, dass die meisten, aber gut.
Ja gut, dass da eine Menge Leute umkommen, das bringt das Genre, glaube ich, mit. Aber, genau, aber stimmt schon, also bedingt natürlich auch durch die, dass halt Ghostface immer nur mit so einem Messer unterwegs ist, hast du natürlich erstmal jetzt weniger spektakuläre Tode, wie jetzt bei Leuten, wo jemand mit einer Kettensäge oder so unterwegs ist.
Ja, was mich halt bei Scream, genau, was mich halt bei Scream so angemacht hat, auch bei den anderen Teilen und hier auch, ist dieser Spaß eines Whodunits, eines Columbus von mir aus so ungefähr, also da weiß man es ja, das ist ja jetzt ein doofes Beispiel, dass man irgendwie doch wissen will, wer ist es jetzt?
Mhm.
Ohne dass man sauer ist, dass man das gar nicht so richtig herleiten kann. Weil auch wieder ja jedes Mal gesagt wird, der kann es sein. Ach, der kann es sein. Und jeder läuft immer so rum, dass jeder sein kann, dass ja der Witz des Films auch ist. Mit den Beobachtungen. Das war im ersten Jahr auch ganz extrem.
Ja, siehst du, das kriege ich alles nicht mehr zusammen. Ey. Ich meine, Alter, wann war denn der erste? Das war ja irgendwann um die
96, 95 oder so.
Sogar, ja, siehst du.
Ja.
Deswegen, also das kriege ich alles nicht mehr zusammen. Ich frage mich eh gerade, haben die das jemals aufgelöst, wer das ist?
Ja, das lösen die jedes Mal am Ende auf.
Ach, okay.
Ja.
Ja, siehst du, so viel ist bei mir hängen geblieben. Okay, und wie kannst du das verraten, ohne was zu spoilern, wie sie die Figur jetzt hier so viele Jahre danach wieder auf den Plan bringen?
Ja, das ist ja ganz leicht, indem man Also jetzt doof gesagt, also man kann es natürlich mehr herleiten, aber die haben ja dann, Teil 2 war es ja dann so, da haben sie diese Step-Filme. Weißt du, diese Filme, also die basieren auf diesen Woodsboro-Morden. In dem Film wurden ja Filme gemacht.
Ach ja, okay, ja.
Und das wurde ja, jeden Teil wurde das ja weiter und immer mehr persifliert. Und jetzt geht es auch darum, dass es diese Filme gibt und dass Leute irgendwie Fans sind davon.
Ah, okay.
Und das immer so wieder ins Leben rufen wollen, und weil diese Horrorgenres irgendwie selber so ein Freak, also Freaks davon sind. Und was ich dann fragen kann, einer ist verwandt, also es wird eigentlich am Anfang erzählt, ich erzähle es trotzdem nicht, dann ist es so ein kleiner Überraschungsmoment. Mhm. Einer ist verwandt mit einer Figur aus dem ersten Teil.
Ah, okay.
Dass so die Verbindung auch da ist, ne, jetzt noch in Woodsboro, weil die anderen sind ja auch alle nicht mehr da, ne, der Kids wohnt so ein bisschen weiter weg draußen und so, ne, Neve Campbell sowieso, alle sind weg. Und so wird diese Verbindung, dass wieder neue Mörder da sind. Weil das sind ja jedes Mal neue, die vielleicht entfernt was zu tun haben, aber manchmal gar nicht in allen Teilen gewesen.
Okay.
Und es macht halt Spaß zu wissen, wer ist es dann plötzlich. Und dieser Reveal dann am Ende ist halt geil, weil diese Figuren dann total drüber sind immer, wenn die erwischt werden oder wenn sie sich selber preisgeben und ihr eigenes inszeniertes Finale da quasi genießen und dann erzählen, wieso sie das alles machen und alles erklären. Das macht halt richtig Bock.
Ja, das genau, ist ja aber das ist ja auch so ein Trope-Moment, ne? Ja.
Ja, und die erzählen aber voll dann alles und so.
Wie,
und
Ben natürlich auch nochmal Meter. Bond-Film, ne? Wo dann so im letzten Standoff hast du den Bösewicht, der erstmal seinen kompletten Plan erzählt. Ne?
Ja, total, ja. Nur hier macht's mehr Spaß, halt, als wenn der Typ da sitzt mit seinem Monokel und der Katze auf dem Schoß und dann so trocken runterzählt. Und man weiß, James Bond ist da gefesselt und wartet nur, bis er zu Ende geredet hat, und dann befreit er sich. Da ist es schon, ist schon witzig. Und ich meine, ich guck mal gerade, was ich hier so geschrieben habe, auch irgendwas, was ich noch sagen könnte, ohne dass ich jetzt spoiler, also dass die Fänge, ja.
Also ich meine, es klingt ja schon so, als hättest du eine Menge Spaß gehabt.
Na voll, und das Ding ist, hier werden auch, ich sag dir nicht, welche Filme, man kann sich vorstellen, die modernen Horrorfilme dann angesprochen. Die so gerade im Umlauf sind, die guten, modernen. Du kannst dir vorstellen, welche. Ne? Also ich finde es immer witzig, wenn man das dann hört und dann vorher nicht weiß, dann hat man so ein kleines so Yeah-Gefühl. Okay.
Ja, ja, klar.
Also das ist schon cool. Ja. Das sagen die alle, und damit macht sich der Film auch wieder selber, spricht den Zuschauer an und so, und macht sich auch selber wieder zum Klassiker, so wie er das da erzählt und so. Ne? Ne, benennt er sich und so. Das ist schon witzig. Und spricht, wie gesagt, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Muss ich schon sagen. Die Atmosphäre passt auch wieder. Puh. Also ich wüsste nicht, was ich da noch... Also Entschuldigung, jetzt kommen wir noch zu den Regisseuren. Das waren hier Matt Bettinelli und Olpina Tyler Gellert.
Okay.
Das sind die von Ready or Not.
Ach.
Weißt du?
Ja.
Und das passt, findest du nicht, dass das so passt von der Atmosphäre?
Ich habe ja Ready or Not nicht gesehen.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ach, schade. Ja, weil der auch so ist halt. Der ist brutal, hat Ernst und hat trotzdem dieses Komödiantische.
Ja.
Ohne, dass beide sich was nehmen, so richtig.
Mhm.
Und so auch vom Look. Der hat nämlich, das ist nämlich der erste Film ja ohne Wes Craven. Alle anderen hat er selbst inszeniert, alle vier Teile.
Ach so, okay.
Und sonst Drehbuchautor, Kameramann, Musik, waren immer dieselben.
Mhm.
Und jetzt ist es ein komplett neues Team, was ja eigentlich gut ist, dass sie das machen. Und das ist halt das Team von Ready or Not. So, also irgendwann ist es auch so, dass ich sage, okay, ihr wollt einen neuen Weg gehen und irgendwie was Altes machen. Ne?
Ja.
Wieso nicht? Also ja, beides. Auf einer Seite, ne, wenn es so Lustlose sind von vorher, man weiß es halt nicht. Ne,
das, nee, klar, ist so, das wäre, glaube ich, das wäre das Schlimmste, wenn du dann einfach den alten Trupp hast und die machen das nur, um nochmal irgendwie Geld mitzunehmen oder so, und dann ist halt so ein Abliefern und lustlos. Das wäre kacke. Aber auf der anderen Seite, also alles, was du beschrieben hast, sagt ja schon auch sehr, dass dieser Film stark von seinem Look und Feel lebt, und deswegen ist ja dann schon wichtig, also ähnlich auch wie bei The Kingsman, ne, dass du dann eben da die gleichen Leute in den jeweiligen Departments hast.
Genau.
Ja. Deswegen, inwiefern funktioniert das? Also wie steht er da im Vergleich jetzt so, was so Look und Feel angeht, zu den Teilen davor?
Aber deswegen haben sie sich wahrscheinlich gut ausgesucht, weil Ready or Not ja eben das schon war, irgendwie, ne? Von Look und Feel.
Also passt das denn zu den Teilen davor jetzt?
Und es passt zu den Teilen davor.
Okay.
Er hat noch eine Nuance anders, aber gar nicht viel.
Mhm.
Und das ist okay, weil das auch wieder passt zu diesen Meta-Dingen. Also, der Schreiber hier ist auch James Vanderbilt, der hat so Sachen gemacht wie Zodiac.
Okay.
Geschrieben. Ja. Also einer der perfektesten Filme von Fincher, wenn nicht der perfekteste.
Oha.
Und aber auch Sachen wie Independence Day und White House Down.
Mhm.
Ne? Von Roland Emmerich. Ja. Also der war überall, also Basic und so, ne? Das hat der, also, ich weiß nicht, der ist überall zugange, aber da sind auch diese Twisty-Sachen, auch gerade Basic mit John Travolta und so, ist auch so ein bisschen so dieses Mystery und so. Also hat er gut gemacht. Also ich finde das gut gemacht. Und es war ja auch irgendwie so ein bisschen diese Abkehr, weil jetzt Wes Craven nicht mehr da ist, dass sie das jetzt so abgeben, irgendwie, das Team. Und dass sie das nicht wollten. Neve Campbell wollte auch nicht mitmachen, wenn Wes Craven nicht mehr dabei ist.
Ach.
Aber dann haben halt die beiden Regisseure hier von Ready or Not, die Heinis, haben halt gesagt, wie sie es machen und dass sie ihn ehren damit und dass die Arbeit die so beeinflusst hat und so weiter von Wes Craven. Mhm. Und irgendwie haben wir so persönliches Gespräch und hat sie doch mitgemacht. Ne? Weil okay. Hier wird auch, eine Figur heißt sogar Wes. Ja, und da wird auch am Ende so eine schöne Sache, da muss ich schon was vorwärts, da denke ich, also, das ist schon gut. Ja, nee, was schön, auf jeden Fall.
Okay, krass. Du bist also voll auf deine Kosten gekommen hier, ja?
Also, wirklich, ja. Ne? Ist es, ich finde da vielleicht noch die anderen, weil sie vielleicht älter sind, noch von der Tonart, weil es aus dem so 90er, 2000er rum ist, ne? Mhm. So meine Vergangenheit. Ich meine, als erste erschienen, habe ich mit 13 gesehen. Oh, Kumpel von Premiere aufgenommen, hat er mir ausgeliehen, weißt du, so mittags geguckt und so geil. Nur Horrorfilm gesehen natürlich, nicht dieses Meta-Ding.
Ja, ja, klar, ne? Eben. Ja.
Aber immer wieder öfters gesehen und so, ne? Und ich weiß, ich glaube, mir wurde sogar erst bewusst, als so der dritte Teil so nochmal übertrieben davon erzählt hat, ne? Also so mit dem, wo sie in Hollywood sind und dann die eigenen Figuren auf die Figuren, die die spielen, treffen.
Ja, ja,
und
genau,
so,
ne? Ja, das ist daran erinnere ich mich. Ja, okay. Das okay, klar, dann prägt der einen ja auch natürlich nochmal ganz anders, wenn man den so früh sieht und der so ein bisschen das Genre definiert auch.
Ja.
Okay. Ja, gut, aber dann musst du ja echt froh sein, dass das keine Enttäuschung war, weil, also gerade wenn das ganze Franchise bei dir so hoch im Kurs steht, dann, also hattest du eine Erwartungshaltung, als du da rein bist?
Also ich hatte nie, da habe ich nie so eine große Erwartungshaltung bei den Teilen gehabt, weil die echt so einfach Spaß machen. Ich weiß nicht, viel, wenn die Atmosphäre passt und die Figuren da sind, wie als würdest du so eine Serie gucken, ne? Mhm. Sind so deine Leute irgendwie und das geht jetzt so weiter. Dann habe ich gesehen, dass der echt gut bewertet wurde überall. Ne? Letterboxd, das siehst du ja dann einfach. Da siehst du, oh, der gibt so und so viele Sterne, gibt so und so viele Sterne. Dann hast du schon mal so, okay.
Dann, ey. Dann ist ja
die Erwartung. Dann hatte ich so eine Erwartung. Ja, genau. Und jetzt wurde die schon, war die schon höher gesetzt. Ich habe nichts gehört, also keine Zeilen drüber gelesen. Den Trailer habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Nur diesen ersten da, ne, von diesem Smart-Home-Dingen. Ja. Und bei Matrix hatte ich vorher schon gesehen, dass die Bewertungen schlecht waren. Mhm. Und trotzdem war meine nicht so niedrig, dass ich nicht enttäuscht wurde. Also, dass ich nicht drum herum komme, enttäuscht zu werden. Mhm. Versteht man? Ja, auf jeden Fall. Ich fand scheiße und so, und ich war enttäuscht. So.
Na klar.
Und hier ist es so, ich hatte dann eine höhere Erwartung und die wurde noch bedient.
Okay, geil. Ja.
Also, hat mir voll gefallen. Voll. Voll. Hm.
Gut, ich werde dich jetzt nicht fragen, ob du ihn so gut fandest wie den ersten, weil das wäre ja definitiv also, zu leicht dann für mich. Ja. Deswegen, nein, brauchst du nicht sagen, ey. Das Punkteraten soll ja auch noch irgendwie einen Sinn ergeben.
Ja.
Okay.
Ach so, Entschuldigung, ich muss ja die Punkte sagen, ne? Genau. Warte, ich muss ja die Punkte noch sagen.
Ja, ja, nee, ich wollte auch noch nicht raten. Ich versuche nur schon immer zwischendurch mal so rauszuhören, wo der bei dir gelandet ist. Ja.
Ja.
Das klingt sehr interessant, also weil ich war echt gespalten, als ich gesehen habe, dass da noch ein Teil kam.
Mhm.
Aber eben, ich habe auch lange nicht diesen Bezug zu dem ganzen Franchise wie du jetzt.
Ey, ganz ehrlich, also es ist auch auf der Kippe. Es könnte auch sein, dass der Film hier so viel macht, dass einem das nervt. Ne? Mhm. Also das ist schon, es hätte auch bei mir sein können. Es ist wirklich so an der Grenze, aber gerade an der Grenze zu mega geil und mega scheiße. Das ist ja manchmal diese Grenze, die auch manche anscheinend bei Matrix Resurrections hatten. So, dass du sagst, es ist dann mega geil, wenn du es akzeptierst oder dich toucht. Oder wie bei diesem Giallo, den ich am Anfang genannt habe.
Mhm.
Oder dass es dann genau das Gegenteil ist. Das ist nicht so, dass du sagst, es ist dann ein Punkt der schlecht oder, ne, sondern es ist eher so in die geile Richtung. Ja. Ne, eher so unten oder ganz oben. Aber es wird nie, es ist ein Film, der eigentlich gar nicht so in der Mitte kommt, außer die ist echt total egal und du hast die anderen nicht gesehen vielleicht.
Ja, okay.
Weil jetzt haben wir ja auch wieder eine neue Generation. Seitdem der da ist, das sind ja Leute, die jetzt auch wahrscheinlich in den Teil und haben den ersten vielleicht nicht gesehen.
Ja.
Ja, da bin ich gespannt,
wie das für solche Leute zum Beispiel funktioniert. Ich weiß, was du meinst und bin da voll bei dir. Das sind so Filme, wo das eigentlich in sich schon eine tierische Gratwanderung ist und das kann dann halt nur in das eine oder das andere Extrem gehen. Es ist selten dann so, dass es egal ist, sondern entweder richtig scheiße oder halt richtig gut.
Genau.
Mhm. Okay, abgefahren. Hätte ich nicht gedacht, muss ich gestehen, jetzt bei Scream.
Ja, ich hoffe, jetzt habe ich dir nicht zu viel Erwartungen gemacht.
Nö, aber ist ja tendenziell gut, weil also ich hätte wirklich gedacht, okay, das ist jetzt nochmal so ein Aufguss, weil denen gar nichts mehr einfällt. Weißt du? Machen sie jetzt nochmal einen Scream.
Ja, aber es ist schon, aber wie gesagt, es ist ja wie gesagt der erste Scream sozusagen. Ja, es ist ganz doof. Ne? Also es passt auch dazu, was du jetzt sagst. Ne? Es könnte auch, aber es ist mit Liebe gemacht. Man merkt es schon, dass da über Liebe drin ist. Ne? Klar, die Schauspieler sind so ein bisschen alt und David Arquette sieht jetzt zu cool eigentlich aus. Wie sein, ne? Er ist jetzt so ein bisschen alt und so, ne? Bart und sieht nicht mehr wie dieser Doofy aus.
Ja.
Also der ja nicht, so hieß er nicht. Aber, ne? Und die anderen, ne? Bei Neve Campbell und so und Courtney Cox sind jetzt eigentlich ganz gut gealtert, eigentlich ganz gut, ne? Aber komm jetzt nicht mit unseren Nackten aus Lifehouse raus. ja. Kannst du noch was fragen, wenn du willst, aber.
Nee, ich hab eine ungefähre Vorstellung.
Okay.
Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht alles aus dir rauskitzeln, sonst macht es ja gar keinen Spaß mehr mit dem Punkteraten.
Okay.
Und Guess würde sich tierisch beschweren, ich bin mir sicher.
Ja, wenn er das hört hier, krallt er sich irgendwo fest, weiß ich sowieso schon. Hör jetzt auf zu reden,
genau,
Alexander.
Genau, hör auf, wenn's, du verrätst viel zu viel.
Okay. IMDb 7,3.
Mhm.
Metacritic 61. Da sind viele Reviews, also das kann man immer schon voll ernst nehmen. Also da ist es ja auf jeden Fall, ne? Bei Viewers vielleicht, ne, noch nicht ganz, aber es passt schon. Rotten Tomatoes 6,7 von 10.
Mhm.
Audience 4,2 von 5.
Okay.
Letterboxd 3,7.
Mhm.
Jetzt habe ich noch eine Sache. Ich hoffe, ich bin hier nicht durcheinander mit weiteren Zahlen.
Alles gut.
46.000 Mal wurde er gelockt bei Letterboxd.
Mhm.
Und bei IMDb nur 12.000 Mal. Und das ist ja ein frischer Film. Das finde ich interessant halt so, ja, jetzt, ne? Was so. Und das sind trotzdem nicht wenig, ne? Also es ist schon so ein Ding, so ein Anfangsding. Mhm. Ach ja, 15 Millionen hatte der erste Stream gekostet und der ist jetzt so bei 50 Millionen circa. So richtig offiziell ist alles noch nicht. Also.
Wow.
Budget.
Mhm. Okay, das ist ja ordentlich.
Ja.
So, und jetzt du. Also, steht ja fest, du bist Fan von dem Franchise und der erste, sagst, ist für dich ein 10-Punkte-Film. Und deswegen, glaube ich, bist du schon höher als so die breite Masse hier, weil du scheinst das ja echt zu mögen. Ich bilde mir ein, irgendwie rausgehört zu haben, dass der nicht den Stellenwert von dem ersten erreicht hat. Deswegen, glaube ich, du bist bei 9.
8,5.
8,5, okay. Ich zieh's durch, ey. Ja. Schon wieder 0,5 daneben. Heute jedes Mal. Geil.
Ja, das Ding ist, ja, du bist ja mega da dran, Alter. Aber das Ding ist ja, wie gesagt, ich bin da auch so ein bisschen unheimlich, aber jetzt so nach dem ersten Mal, weil ich dann doch 2, hört sich doof an, und 3 auf jeden Fall besser finde, die beiden.
Mhm.
Und den hier vielleicht sogar einen Ticken besser als 4. Dazu, okay, will ich dir aber auch nochmal schauen irgendwie, ne? Kann ich aber, deswegen habe ich den jetzt so ein bisschen runtergestuft, sonst, ne?
Aber das ist ja krass, dass die bei dir alle so gut abschneiden, hä? Hey.
Ja, das ist, wie gesagt, so ein Freundetreffen, coole Atmosphäre. Wir sind wieder da in dem. Mhm. Und es bedient ja dann das, was es sein soll. So ein Slasher, der immer weitergeführt wird und so. Na klar, machen die immer diese Ironie-Schiene, oh, noch eine Fortsetzung, noch Fortsetzung, verarschen das und machen es dann selber, was du ja auch gut oder schlecht finden kannst. Aber ich bin da gerne in der Welt, ne, in dieser, mhm, Welt drin.
Ja, und das ist halt das, was ich bei Kingsman, The Kingsman so doof fand im Nachhinein oder schon währenddessen, dass du eben nicht diese Welt kriegst, die du von den anderen Teilen bekommen hast.
Mhm.
Ja. Naja. Okay. Scream, ja geil. So viel dazu.
See.
Dann komme ich mit meinem letzten Film.
Ich kann gar nicht mehr aufholen, ne? 1,5 bist du daneben?
Natürlich.
Kann das sein?
Oh, stimmt, du hast recht.
Ich habe ein Ding mit dem 2, ne? Einmal
recht.
Richtig komplett.
Genau, du hast einmal fett daneben gehauen, dann eine Nullrunde und, oh Gott. Ja. Stimmt, ja, du hast leider verloren. Das
Kusikes.
Kannst jetzt ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben.
Ja.
Mit dem letzten Film.
Oh, ich bin gespannt.
Der ist aus dem Jahr 2016.
Mhm.
Und hat die schöne Tagline: Justice has a number.
Justice has a number. Da war das Genre.
Western.
Achso, echt? Warte, hast du das Remake gesehen? Nein.
Ja, Mann, ich habe mir das Remake angeguckt von The Magnificent Seven. Justice has a number. Fand ich irgendwie sehr schön. Du hast es vorhin schon gesagt, Regisseur Antoine Fuqua. Der Herr, der uns Training Day und Equalizer und solche Filme beschert hat.
Yes.
Und Autoren, deswegen natürlich auch hier wieder gelistet, die Herren, die für Seven Samurai verantwortlich waren und dann für dieses Drehbuch hier verantwortlich Nick Pezzolatto und Richard Wank. Richard Wank,
der Macher von,
der schon die Equalizer-Teile und sowas geschrieben hat. Ne? Mhm. Und Nick Pezzolatto kennst du vielleicht, weil er True Detective sehr viel geschrieben hat.
Geschrieben, der hat die quasi, der hat ja die erste erfunden quasi, oder? Er ist doch der, der hat alles, der hat die, wie sagt man, ja, erfunden,
ja, Creator,
ist auch sein Stoff,
ne? Ja,
True Detective. Ja, Creator, genau, das so habe ich gesagt.
Meine ich auch, ja.
Ja, ist
er. Ja, und dann, das ist der Witz, Nick Pizzolatto hat ein Skript geschrieben, was dann aber komplett überarbeitet wurde von John Lee Hancock. Das ist der Autor von The Blind Side.
Okay.
Der hat das Ding komplett überarbeitet, hat aber von der Writers Guild keinen Credit bekommen. Und deswegen ist der hier nicht, das konnte ich nicht rausfinden, was da los war. Aber der ist deswegen hier uncredited.
Okay. Aber passt. Kann man sich so vorstellen.
Ja, aber schon irgendwie eine wilde Mische, finde ich. So der Typ von Equalizer und dann True Detective und Blindside, das ist alles so ein bisschen wild. Herausgekommen ist das Remake zu The Magnificent Seven. Die glorreichen Sieben trägt auch genau den gleichen Titel. Auch hier wieder jetzt, eigentlich wie bei dir, Scream, nur ein anderes Jahr dran. 2016. Mhm. Und handlungsmäßig, da wollte ich jetzt vorhin, als ich über den ersten gesprochen habe, du hast da schon so ein paar Sachen angerissen. Ich wollte da nicht so sehr drauf eingehen, weil der kommt ja noch. Ja, sorry, und deswegen, Alter. Nee, alles gut. Es ist nur jetzt kann ich so ein bisschen was zu den Unterschieden sagen.
Ja.
Weil beim ersten war es ja schon auch ausschlaggebend, dass das Ding quasi in Mexiko stattfindet, ne? Dass die sich für Leute in einem anderen Land einsetzen.
Ja.
Hier ist es so, dass das in den USA spielt. Wir befinden uns, also es ist die gleiche Zeit, 1879 rum. Wir befinden uns in Rose Creek, so heißt die Stadt, die hier bedroht wird. Das heißt, Mexiko spielt gar keine Rolle mehr, außer dass einer der Sieben ist hier auch Mexikaner. Und das ist sowieso auch so einer der großen Unterschiede, dass die hier den Cast halt sehr viel bunter zusammengestellt haben als jetzt noch im ersten. Weil ich meine, im ersten der einzige, der ansatzweise Richtung POC geht, wäre vielleicht Bronson gewesen. Zumal seine Figur, glaube ich, auch halb amerikanischer Ureinwohner war. Und er selber ja, glaube ich, auch, ne? Das ist irgendwie. Ist der nicht zu einem. Boah, jetzt müssen wir.
Sieht auf jeden Fall so aus.
Ich meine aber schon, dass der da so einen Ursprung hat. Wie auch immer.
Stimmt, da war doch was, Entschuldigung, wegen seiner Serie da, die er gedreht hat, diese Filmserie, wo er diesen Rächer spielt. Da war nämlich irgendwas, dass er irgendwas darf, weil er halt,
ja, ich glaube, immer so ist, so
zum Tonstil eben so. Da die Vorfahren hat.
Naja, jedenfalls war das hier nämlich auch so, dass mit dem ersten Besetzungsentwurf halt alle weiß waren und dann anscheinend Fuqua gesagt hat, das will ich so nicht machen, wir müssen das ein bisschen mehr durchmischen, zumal das eben auch glaubwürdiger ist für die damalige Zeit, weil das ist ja schon noch so, ne? Die USA sind ja schon noch so ein bisschen dieser Schmelztiegel. Du hast hier natürlich alle möglichen Nationen und Leute von der ganzen Welt. Und deswegen ist das hier ein ziemlich bunt gemischter Haufen. Jetzt haben wir eben diese Stadt in Rose Creek und die Bedrohung ist nämlich auch eine andere. Und das ist schon auch was, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das fand ich sehr schade. Dass der Bösewicht und vor allem die Motivation des Bösewichts ist hier halt super generisch. Oh, es ist schade. So schade, weil Peter Sarsgaard, der den Bösewicht spielt, der spielt hier nämlich Bartholomew, Alter, was ist denn heute los? Es ist zu früh für solche Aktionen, ey, ich merke schon. Das ist ein Name, Alter. Bartholomew Bogue, so heißt der Herr. Nennen wir ihn einfach
nur Bogue. Jetzt mal vorher dieses Yellow Leather
Ding. Ja, genau, Red Leather, Yellow Leather. Genau das Wort dafür. Keine Sprachübung vorher gemacht. Jetzt ist es vorbei. So, der Herr Bogue, das ist hier der Bösewicht. Und Peter Sarsgaard spielt es wirklich geil. Ich mag den total gerne und ich finde es auch wirklich gut, wie er den spielt. Der holt alles aus dieser Rolle raus. Das Problem ist halt, die Rolle ist so, wie sie geschrieben ist, ist die halt einfach platt böse. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin meinte, wie es eigentlich nicht sein darf. Der ist hier, wird als Industrialist erzählt und hat halt einfach nur finanzielle Beweggründe so. Der will halt Leute, weil er die Macht hat, kann er Leute bedrohen und ausnehmen und geht dabei halt über Leichen.
Ah, da geht so viel verloren, wenn der Bösewicht nicht passt, ey. Gerade bei solchen Filmen, ey. Das ist echt traurig.
Ja, eben. Und das ist, und man kann das hier so ein bisschen vernachlässigen, weil das ist schon natürlich die Popcorn-Variante von den glorreichen Sieben. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen durch den Regisseur vorgegeben. Ne? Da hat jetzt selten so wahnsinnig diepe Sachen gemacht.
Ja, hatte ja Dangerous Minds, Musikvideos und sowas hat das gemacht vorher, ne? Also zum Beispiel die. Und die waren alle nicht so gut. Der war schon so in der Richtung. Eher so oberflächlich stylisch und so. Ne?
Genau, so ein bisschen mehr auf Style als jetzt irgendwie auf groß dramatisches Charakterkino. Aber das ist fein. Also für mich, ich konnte mich da gut drauf einlassen Und das ist also keins der Probleme, die ich mit dem Film habe. So, das war für mich in Ordnung. Ich finde es dann eben eher schade, dass dann halt sowas wie der Bösewicht auch unfassbar generisch ist. Dass du in solchen Filmen nicht, du hast hier 7 Hauptfiguren, eigentlich im Grunde 8 plus Bösewicht, also 9, dass du nicht jeder Figur eine wahnsinnige Backstory geben kannst und die so mördertief inszenieren kannst, das ist ja klar, ey, sonst hättest du einen 4-Stunden-Film. Und das war auch beim Alten nicht so. Ne, das meinte ich ja vorhin schon auch, das sind so Archetypen und darüber funktioniert die Dynamik der Gruppe und das ist fein. Und hier ist das auch so. Jetzt ist also dieser Industrialist, der Bogue, der terrorisiert halt diese Kleinstadt, Rose Creek. Da wird am Anfang eben auch gezeigt, wie er da einreitet mit seiner Truppe, die Leute in der Kirche bedroht, eine Ansage macht, pass auf, so und so sieht's aus, ihr könnt mir jetzt euer Land geben, kriegt $20 dafür und wer nicht gehen will, der wird sehen, was passiert. Und dann ist da die Figur von Matt Bomer, der mit seiner Frau da auch in der Kirche ist, die gucken sich das alle an und er ist dann ausgerechnet derjenige, der das Maul aufmacht und dann auch gleich erschossen wird. So, das war's dann auch mit Matt Bomer. Einführung und er ist tot. Und das ist aber die Motivation für seine Frau, gespielt von Hayley Bennett, die auch schon, ne, beim Equalizer und sowas dabei war, Hillbilly Elegy und sowas. Das ist dann ihre Motivation, überhaupt diesen Trupp zusammenzustellen, weil sie spricht dann die Figur von Denzel Washington, der spielt hier Chisholm. Das ist das Pendant zu Yul Brynner, ne, also die Figur von Chris. Mhm. Übrigens sein erster Western hier, von Chris Pratt auch. Also sehen wir Denzel Washington dann eben als Chisholm auch wieder ganz in Schwarz gekleidet, wie Yul Brynner. Also da gibt es schon eindeutige Parallelen. Und der wird dann angesprochen von Emma Cullen, also der Figur von Hayley Bennett, dass sie will dann eben Rache, unterm Strich. Ne? Sie sagt, sie will Justice, aber I'll take revenge. Wenn es Justice nicht gibt, dann muss eben Rache herhalten. Und über Chisholm wird dann eben auch erzählt, dass er an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, wo er eben also das Töten eigentlich satt hat und jetzt auch so das Richtige tun möchte. Und so haben wir dann eben seine Motivation, hier selbstlos zu agieren, weil auch hier geht es natürlich wieder darum, dass sich dieser ganze Trupp an Männern für eine Gruppierung von Menschen für dieses Dorf einsetzt, ohne dass sie da selber erstmal wirklich was davon haben. Mhm. Ja, und dann zieht er los. Also der Erste, der damit dazukommt, ist dann eben die Figur von Chris Pratt. Und das ist ebenfalls so wie im Alten, das ist die Figur von Steve McQueen, ne, also Vin.
Ist er dick oder dünn in dem Film jetzt, Chris Pratt? Welche Zeit war das?
Nee,
der war schon dünn, oder?
Das war 2015, als sie den gedreht haben. Da kam gerade, wie hieß es?
Guardians?
Jurassic World in die Kinos.
Ah, okay.
Und das war ja der Film, der ihn dann wirklich zum A-Lister gemacht hat.
Okay.
Und das war auch so witzig, ne? Weil war einer der Trigger-Effekte hier, dass, weil eben gerade Jurassic World rauskam und natürlich sofort zum Riesenerfolg wurde, ne, der hat ja wahnsinnig viel eingespielt,
ja,
kam dann Denzel Washington, in dem Moment, wo Jurassic World die 100 Millionen geknackt hatte, kam Denzel Washington jeden Tag ans Set und hat halt Chris Pratt mit den Worten begrüßt, so, here's our 100 Million Dollar Guy, am nächsten Tag dann, here's our 112 Million Dollar Guy und das hat er dann jeden Tag durchgezogen, bis sie halt irgendwann bei 500 Millionen waren. Also die haben hier während der Dreharbeiten haben die schön das Boxoffice von Jurassic World beobachtet und ja, muss sehr lustig gewesen sein, weil Chris Pratt dann eben hier wirklich zum Superstar wurde während der Dreharbeiten. Und finde ich, das perfekte Pendant für Steve McQueen.
Okay.
Weißt du, weil er einfach, das ist so dieses, ein bisschen diesen Schalk im Nacken, das haben die halt beide und deswegen funktioniert er hier total gut in der Figur, finde ich.
Okay, hätte ich das nicht gedacht, aber cool.
Sondern?
So irgendwie, nee, dass das Steve McQueen würde ich nicht Chris Pratt vergleichen oder so, ne? Aber jetzt von der Figur, wie es da funktioniert und alles. Also, wie gesagt, ich habe nicht in Erinnerung und habe das Original nicht gesehen.
Du meinst jetzt rein optisch oder jetzt so von der Art her?
Nee, von beiden her irgendwie, von beiden.
Ja.
Kann ich mir jetzt gar nicht so richtig.
Ja, gut, also Chris Pratt geht ja sonst meistens in seinen Figuren eher so ein bisschen auf das Lustige. Das ist hier natürlich auch so. Ne? Figur haut hier die Sprüche raus und
okay, ist schon der Typ, ne?
Ist so ein bisschen für die Comic-Relief-Momente zuständig. Und bei Steve McQueen ist es halt eher so, er ist immer so ein bisschen dieser Einzelgänger, der aneckt und der eben auch jemandem lieber einen blöden Spruch drückt, anstatt irgendwie groß transparent zu sein, ne?
Mhm.
Ja, da, also es gibt da schon Parallelen, auch so was die Handlung angeht, ein bisschen. Ja, und dann haben wir noch Ethan Hawke, der,
yeah.
Ja, der spielt hier Goodnight Robbie Shaw. Toller Name.
Okay. Und
der ist mit der Figur von Lee Byung-hun unterwegs. Der spielt hier Billy Rocks. Das ist der Koreaner, der hat in den USA schon einiges gemacht, aber dann kam irgendwann I Saw the Devil. Und ich glaube, da ist er dann den meisten so ein bisschen bekannter geworden. Und jetzt hat er auch bei Squid Game mitgespielt und so. Mittlerweile ist schon ein recht großer Name auch. Und seine Figur ist natürlich schon auch sehr cool. Weil Ethan Hawke spielt einen, der auch im Bürgerkrieg war und da zu ziemlich viel Ruhm gekommen ist, weil der in so einer Sniper-Aktion hat der da irgendwie Mörder viele Leute umgebracht, trägt auch den Spitznamen Angel of Death. Und der hat sich dann, wie man eben im Verlauf des Films erfährt, mit der Figur Billy zusammengeschlossen, weil der super fit mit Messern ist und auch so im Nahkampf halt super krass. Ja, und im Endeffekt tingelt er mit dem durch die Gegend und verdient so Geld, dass er den halt immer wieder, Alice Billy, immer wieder gegen Leute antreten, die den tierisch unterschätzen. Ja, und so machen die ihre Kohle. Das ist eigentlich ein ganz cooles Duo. Die schließen sich dann natürlich auch der Truppe an und dann kommt die Figur Jack Horn dazu. Das ist Vincent D'Onofrio, den ich natürlich auch immer mag.
Und wie ist er?
Großartiger Schauspieler. Ich finde den super.
Ja, mega.
Und der spielt hier jemanden, der... Ach so, Kingpin, ja, fand ich auch. Das ist sowieso auch so ein Ding. Ich finde es immer geil, wenn der Figur, also es ist super wandelbar erstmal, ne, als Schauspieler, aber ich mag seine Rollen auch am liebsten, wo seine krasse Physis auch mit zum Einsatz kommt.
Mhm. Ja, ist so krass.
Weil das ist ja ein Riesentyp und ne, auch wahnsinnig schwer und breit und einfach ein echt Koloss, der Typ. Und hier ist es halt auch so.
Entschuldigung, der war auch in The Lost World, witzigerweise, der war doch auch drin. Der war so eine Nebenrolle. Der war dieser Assi-Typ, der immer diese Velociraptoren da Stromschläge gegeben hat von Chris Pratt, den Dingern. Die müssen da beide gewesen sein dann, nur er als Nebenrolle. Und da
ja, natürlich, klar. Ganz gut. Jetzt weiß ich erst, wovon du sprichst. Du meinst Jurassic World.
So, Entschuldigung. Was habe ich denn gesagt?
Lost World.
Lost World. Ach so, das ist der zweite Teil, ne?
Das oder hieß, der war, glaube ich, der danach, ja.
Ach so, geil, auf jeden Fall.
Ja, wie auch immer. Ja, stimmt, die waren da beide mit drin, ja. Ja, und hier ist er aber eben auch wahnsinnig physisch unterwegs, ne? Also während andere halt eben, also so Ethan Hawke, bei dem ist es halt wichtig, dass der auf die krasseste Entfernung irgendwie schießen kann. Und bei Vincent D'Onofrio, Alter, der tackelt die Leute halt um und geht dann mit dem Tomahawk ab und so, weil der halt eine Figur spielt, die Indianer verfolgt und umgebracht hat. Und deswegen ist der total gut auch im Fährtenlesen und Spurenlesen und so. Ja, einer von der Sorte. Und der hat sich eine unglaubliche Stimme angeeignet für die Rolle. Die Art, wie der spricht, also das macht er ja auch in jeder Figur wieder anders irgendwie. So krass, Alter. So,
okay.
Das ist immer wieder so. Von ihm hätte ich tatsächlich gerne mehr gesehen, weil jetzt ist so, seine Figur ist da nicht wahnsinnig rund, sondern ja, ich war da so ein bisschen, ich hätte da gerne mehr von ihm gesehen, aber gut, bin halt Fan. Dann haben wir Manuel Garcia Rolfo, der hier Vasquez spielt, das ist so das Pendant zu Chico aus dem ersten. Dann gibt's hier auch eine Figur von einem amerikanischen Ureinwohner, indigen, wie es ja jetzt heißt, so Red Harvest. Ja. Der wird gespielt von Martin Sensmeier, den kannte ich schon auch aus Wind River und Westworld.
Okay.
Ja, und dann eben die Figur von Hayley Bennett, die hier im Grunde auch eine der glorreichen Sieben ist.
Ja, die ist schon hübsch, ne? Also nur mal so nebenbei erwähnt. Also die ist ja, schon was so.
Auf jeden Fall. Ja, und dann, ja, also Handlung brauche ich eh nicht mehr erzählen, Schauspieler habe ich auch erzählt. Jetzt mal so, wie ich das insgesamt fand, weil das...
Ja, bin gespannt.
Ich finde es ein bisschen tricky, weil im Grunde muss man ja schon sagen, dass der handwerklich, alleine weil er so viel älter ist als der andere, so viel jünger ist, neuer, so rum, macht er handwerklich natürlich eigentlich erstmal alles besser. Ne? So die Action ist natürlich sehr viel dynamischer erzählt. Du hast natürlich viel krassere Kamerasachen. Ist alles sehr viel größer. Hier fliegt sehr viel mehr in die Luft und so. Ist sehr viel mehr ein Actionfilm als ein Western. Aber der wird auch diesem Erbe so ein bisschen gerecht, weil der natürlich ganz viele Momente auch eben aus dem ersten bedient und aber auch aus Seven Samurai wirklich da Parallelen zieht, die auch funktionieren, finde ich.
Okay.
Und deswegen also so, was das handwerkliche Inszenatorische angeht, erstmal im Grunde besser. Trotzdem ist das eben hier so, was die Figuren angeht und die Motivation der einzelnen Figuren und deswegen auch so, wie nah bist du dann bei den einzelnen Figuren so, da kommt der ein bisschen schlechter weg, finde ich, als der alte. Also das ist tricky.
Da bleibt
tricky.
Er zu oberflächlich,
so.
Ja.
Aber ich war überrascht, weil ich habe so aus meinem Umfeld eigentlich eine Menge Schlechtes gehört über den Film und war dann positiv überrascht, weil ich finde, der ist wahnsinnig gut guckbar. Also das ist gerade auch so als Popcorn-Western funktioniert der super.
Ja.
Wie ging es dir da? Du hast den ja auch gesehen.
Genau, ich habe den aber 2016 im Kino gesehen. Mhm. Antoine Fuqua mochte ich halt voll gerne, ne? Wegen ja. Equalizer und allem drum und dran. Und war dann so ein bisschen enttäuscht. Also ich fand den schon cool und auch die ganzen Schauspieler mega und so. Ne? Ich kann mir jetzt, je mehr du erzählt hast, auch Ethan Hawke, so, das wird ja am Ende nochmal so wichtig mit Scharfschützen und so. Das sind geile Momente alles auch. Und man hat schon Payoff am Ende. Mhm. So was passiert, ne? Wer die Filme kennt und so. Ne? Und da funktionieren die Charaktere mehr, also weniger wegen der Figuren, sondern schon fast eher wegen der Schauspieler.
Dass es
coole Leute sind. Ja. Ne? Dass man sagt so, und diese Tragik, die am Ende da ist, die funktioniert trotzdem, aber die wäre natürlich noch viel größer und besser gewesen und während des Films auch intensiver, wenn da mehr da gewesen wäre, weil das schon oberflächlich ist, coole Action bietet, die aber manchmal dann doch für mich als so Action, ja, ich bin alles Fan, ich weiß auch, aber Action-Film-Gucker und Choreografien und was das ist, so ein bisschen dann doch so zu flach war irgendwie. Also was du sagst von Don Hoffley und so geil, Ethan Hawke Scharfschütze, das Finale ist schon geil irgendwie. Mhm. Schon viel, aber schon geil. Gerade eben, was da passiert. Aber ich habe nicht mehr so viel Erinnerung, weiß nur, dass ich so ein bisschen enttäuscht war.
Mhm.
Ne, so leicht. Also ich fand den, wie du sagst, ist ein cooler Film, den kann man gucken, der macht Spaß. Antoine Fuqua habe ich gerade 3 Podcasts gemacht. Ne, ich nehme den gerade so ein bisschen durch mit jemandem. Ne?
Ah, okay.
Gerade Olympus Has Fallen, Equalizer 1 und 2 besprochen.
Mhm.
Und dann, als du sagtest, das wäre Denzel Washingtons erster Western mit Antoine Fuqua, die auch schwarz ist, die beiden sind ja mega Friends, weil du vorhin wegen der ne, Besetzung, es soll schon ne,
naja.
So ein bisschen bunt sein und so.
Deswegen, du hast hier einen schwarzen Lead als Cowboy.
Ja, das ist, ja, und na gut, Denzel ist sowieso der Lead schlechthin, aber da, weil mit Antoine Fuqua hat auch seine allererste Fortsetzung gemacht.
Mhm.
Ja. Ne, der hatte noch nie eine Fortsetzung gedreht. Also der muss schon, die müssen schon irgendwie zusammen, da muss schon was sein irgendwie. Und jetzt den dritten Film,
ja.
Ne? Equalizer 3 ist jetzt in der Mache.
Naja.
Mit den beiden. Also, und den kann man auch auf Netflix gucken. Halt. Im Moment kann man alle Antoine Foucault-Filme auf Netflix gucken.
Ah, okay.
Also zieht es euch rein. Und ja, ich bin da gerade dabei.
Also, wir hatten es ja auch neulich mit Gästen davon, weil ich finde, Foucault hat eine sehr durchwachsene Vita.
Mhm.
Also, weil der hat schon wirklich auffällig gute Filme gemacht, aber auch ein paar, die wirklich Schrott sind.
Ja.
Also, finde ich bei ihm eben, ja. Auf und ab.
Ja, The Guilty Remake mit Dings hier mit Jake Gyllenhaal. Ist auch so, naja, ja, jetzt auf
den habe ich noch nicht gesehen, nee.
Ja, guck, erst das Original.
Okay. Ja, sowieso.
Das skandinavische, ja.
Also, wenn es ein Remake ist und ich weiß, es gibt ein Original dazu, dann mache ich das tendenziell immer so. Ja.
Okay.
Finde ich meistens besser. Ja, die Musik, das ist für mich hier nämlich auch so ein Thema, weil ne, ich hatte dann immer noch diesen Ohrwurm von dem alten Bernstein-Ding im Kopf. Und dann hast
du das Thema hier nicht?
Na, der Witz ist, der alte fängt ja sogar mit den Credits am Anfang hast du schon das Hauptthema. So, das heißt, ja. Du steigst schon in den Film mit diesem epischen Ding ein. Hier ist das nicht so. Hier hast du halt diese Szene mit Peter Sarsgaard am Anfang und im Grunde keine Musik. Und dann irgendwie hast du halt diesen 10-minütigen Opener und dann erst Intro. Da wird die Musik, erstmal ist es eine andere und dann hast du aber vereinzelt in Momenten des Films immer wieder so leicht angeteased das Thema.
Okay, okay.
Dass du nur so 2 Töne hörst und dann geht es aber irgendwie anders weiter und es ist so unterschwellig, spielt es immer irgendwie mal mit, aber nie eben ausgespielt. Also wird immer nur so angedeutet.
Im Finale aber, komm. Im Finale.
Nee, im Finale auch nicht.
Nein.
Im Abspann läuft dann das Ding durch und ich dachte das wirklich so, was, fies. Alter? Weil ich war, das okay, war für das mich scheiße. Immer so ein Coitus Interruptus-Ding, weißt du, du hörst so an, das Thema so, ah, jetzt kommt's. Ja, jetzt höre ich das, geil. Und dann, ah, oh, nee, doch nicht. So, oh, okay,
fuck. Ja, das wäre halt geil gewesen, wenn man dann dieses Payoff am Ende gehabt hätte. So in einem finalen Fight, wo alles dann zusammenkommt.
Eben, diese Musik irgendwie so, oder vorm Finale oder whatever, das so als Einleitung. Ja. Aber dann im Outro, und ich dachte so, wirklich, Alter, nee, so eine Scheiße. Das fand ich super schade, weil es kann ja nicht an den Rechten gelegen haben, weil die haben das Ding ja irgendwie, also dachte ich zumindest, ey, und dann nutzen die das nicht, sondern ballern es dann erst im Auto raus. Das fand ich echt schade. Ja.
Strange.
Aber ansonsten ist die Musik von James Horner, und das finde ich nämlich auch interessant.
Okay.
Ja, weil die haben, also Fuqua und er haben schon Southpaw zusammen gemacht. Und haben sich da wohl auch angefreundet und gut miteinander verstanden. Und deswegen wollte der unbedingt auch hier mitarbeiten. Jetzt, ja. Jetzt ist Horner in der Zwischenzeit gestorben. Also der hat den kompletten Soundtrack für diesen Film in der Pre-Production schon produziert. Da sind am Ende 7 Stücke bei rausgekommen.
Ja.
Ja. Aber laut Fuqua ist dann das Team von Horner zu ihm gekommen, einen Monat nach seinem frühen Tod, weil ich glaube, der ist mit Anfang 60 oder so, ist der gestorben.
Ach, scheiße.
Ist dann einen Monat nach seinem überraschenden Tod zu ihm gefahren und haben so den Soundtrack mit ihm fertig gemacht. Aber das, was Horner dafür komponiert hat, das war halt im Ende vor der Dreharbeiten, vor den Dreharbeiten, und trotzdem, also damit ist das halt sein letzter Score.
So ein bisschen Ennio Morricone-mäßig fast schon, ne? Der auch vorher den Score gemacht hat und dann wird dazu quasi gedreht. Das war nämlich damals so.
Mhm.
Ne? Also das dann, und dann hat er ja danach gedreht, auch mal laufen lassen und so die Musik, ja, und sowas, und danach geschnitten.
Ja, cool. Ja, war früher üblicher, und hier war es ja im Endeffekt unglücklich, ne? Weil die hätten ja wahrscheinlich auch weitergearbeitet, wenn der nicht gestorben wäre. Mhm.
Naja, so sein Team, ne? Danzel, Antoine Fuqua, Hayley Bennett und so, ja. Und Horner.
Ja. Und dann ist auch noch Robert Vaughn gestorben, ne? Einer der Schauspieler, einer der glorreichen 7 aus dem ersten Teil. Der ist hier kurz nach Release von diesem Teil gestorben. Das ist einer der Trivia-Facts auf IMDb, wo ich auch dachte, okay, das ist nett, den Zusammenhang klar, aber irgendwie auch tragisch.
Hat er im Kino gesehen, hat einen Herzinfarkt gekriegt, ja, oder was?
So hört sich's an, ne? Nee, aber es war wohl ein paar Wochen danach, aber trotzdem. Ich dachte ich dann auch so, oh Gott, die machen ein Remake. Tot. Ja. Ja, und dann habe ich noch gelesen, dass Jason Momoa ursprünglich auch mal mit in dem Team war. Der musste dann aber aussteigen wegen Aquaman.
Okay. Das war auch schon da die Zeit. Boah, das ist die Zeit, das verrinnt echt 16 da, so alt ist der auch schon wieder, Aquaman und so.
Ja, ungefähr. Aquaman kam ja im Grunde erst 2018, aber manche Filme, ja, okay, dauern natürlich eine Ecke länger. Ist recht, wenn die so CGI-lastig sind.
Ja.
Ja, und deswegen, hey, also wirklich unterhaltsamer Popcorn-Film, der mich wirklich positiv überrascht hat. Aber eben mit so, ja, was so ein paar Rollen oder halt die Rollenentwicklung, naja, Entwicklung ist Quatsch, also wie halt die Rollen hier aufgezogen sind, das kannst du dem Film nicht groß vorwerfen, weil da müsstest du es im Grunde dem Alten auch vorwerfen.
Ja.
Und so ist dieser Film ja auch nicht aufgezogen.
Ja. Der ist schon das, was er sein will, ist er halt auch. Ne? Ja. Das ist so das Ding.
Und natürlich, also ich bin da auch bei dir, was so die Action angeht, da hätte man einiges spektakulärer machen können und so. Aber ich finde es auch irgendwo cool, dass sie jetzt da nicht übertrieben auf die Kacke hauen, weißt du? Dass die da plötzlich irgendwelche Gerätschaften bauen und so, wo du dir denkst, so, ja, okay, klar, jetzt zurück in die Zukunft 3 oder was. Weißt du, so, das finde ich schon gut, dass das irgendwo echt bleibt, soweit man das beurteilen kann. Aber trotzdem ist es halt so, dass dann gerade, wenn so dieses Dorf überrannt wird mit diesem Mob oder dieser Gang von dem Bösewicht, dann wird es stellenweise halt echt unübersichtlich. Weil du siehst nur noch Leute mit Cowboy-Hüten und 1000 Menschen aufeinander und superschnelle Schnitte und so. Du weißt gar nicht mehr, siehst halt nur noch, wie Leute erschossen werden.
Genau, ich meine jetzt ja auch nicht unbedingt, dass die Szenen dann mehr Action sind oder noch spektakulärer, sondern auch, wie sie inszeniert ist. Und eher so das Gegenteil, sondern mehr Ruhe wie so im Western. Ich glaube, die Momente hat er nicht so richtig, ne?
Nee, diese davon hast du
Ruhemomente und so, ne?
Kaum welche, ja. Und ich meine, dass es unübersichtlich wird, wenn die eben in diese Kleinstadt einreiten, das hast du ja bei Seven Samurai auch. Das ist auch voll Chaos so, weil die irgendwie gefühlt von allen Seiten kommen und so. Jetzt hast du aber hier halt schon auch für eben so ein bisschen Schauwerte, sind dann schon so ein paar Momente, wo ich dachte so, Leute, really? Also zum Beispiel dieser Moment, wo die hier die Gatling Gun auspacken.
Ja, die habe ich voll im Kopf noch, ja.
Und dann auf das Dorf ballern, ne? Ich habe mir extra nochmal, ich habe es angehalten, um zu gucken, weil es einen Shot, da gibt es eine Totale, wo die quasi hinter dieser Waffe sind und dann den Blick aufs Dorf. Also, ne, du siehst quasi ihre Schusslinie.
Ja.
Und
ja,
das sind in dem Bild gefühlt 400 Meter. Also ewig weit weg.
Mhm,
und ja, die ballern da von draußen auf dem Feld, auf dieses Dorf. Und dann hast du immer wieder den Gegenschuss, wie sie eben völlig unter Beschuss sind. Und wirklich egal, in welchem Winkel die sich in diesem Dorf befinden, die kriegen da was ab. Wo ich mir denke, ja, Alter, was ist denn das bitte für eine Waffe? Also chillt doch so. Das Ding schießt jetzt um Ecken durch alles oder was. Aus 400 Metern. Ja. Ja, ja, also es ist alles in allem leider eben... ja, man kann da was kritisieren, aber muss man nicht. Ich war unterm Strich gut unterhalten und habe ein bisschen das epische Thema vermisst. Ansonsten alles fein. Jetzt sag ich was zu den Punkten. Der hat übrigens 90 Millionen gekostet, hat 162 eingespielt. Da haben sich wahrscheinlich auch eine Ecke mehr erhofft mit dem Cast, aber ja. 6,9 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 54. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6 und vom Publikum 3,7. Letterboxd 3,0. Und jetzt die Ergebniskosmetik.
Du hast ja, war das 8 bei dem Original?
Ja.
8, ne?
Ja.
Und jetzt hier bist du schlechter. Ach, ich sag einfach 7.
7,5.
7,5 sogar? Okay, cool.
Ja.
Ich dachte so wegen so dieses Epische, die Musik fehlt und dann noch die Charaktere so ein bisschen weniger und die Action so ein bisschen zu Dings. Dann dachte ich, so sind es so 2 Punkte, also 2,5. Also
ja, ganzen. Aber das
überlegt,
der
denk
macht
noch mal
hier schon
nach,
auch wieder was gut,
nach,
weil der halt so ein bisschen größer nochmal daherkommt. Ne? Ist halt schon auch mit
ja,
dem Cast okay, und so, ist schon
ja,
Wahnsinns-Line-Up.
Ja, stimmt,
hier,
das ja, mit der Action, hast du gesagt, war positiver wieder, ne? Dass das ja, ein bisschen technisch besser und so ist. Ne?
Ja.
Cool.
Ja, dann haben wir es.
Ja, geil.
Minus 2,5 für dich, minus 1,5 für mich.
Ach, ein Punkt, komm, das geht.
Ja, ja. Ja, du hast dich einfach dafür mit dem ersten halt fett daneben gegriffen,
ja,
sonst hättest du das locker nach Hause geschaukelt hier.
Nach Gäst geschaukelt.
Ja, derjenige wird es dir verzeihen, denke ich mal.
Ich hab's.
Aber cool, ey, dann haben wir das auch durch. Dann bleibt uns ja nur noch übrig, dass ich mich mal kurz bei all unseren Supportern bedanke. Vielen Dank, du gehörst ja auch dazu.
Nee, nicht mehr.
Ja, nicht mehr, das ist vernachlässigen wir jetzt hier. Natürlich, du hast uns lange supportet,
so, okay,
und deswegen auch Dank an dich und Leute, die es wie du machen. Ja. Deswegen, ihr findet uns auf Patreon oder Steady. Bewegtbild-Banausen. Könnt ihr googeln. Ansonsten Linktree auf Social Media. Da ist auch alles drin, was ihr braucht. Ja, und deswegen dann nochmal Danke an Alessandro von Cinema Volante. Guckt unbedingt auch mal bei ihm rein. Der hat da jede Menge lustige Formate und ist sehr fleißig, was das angeht.
Ja, danke, war schön. War schön mit dir, Lee. War schön.
Fand ich auch. Freut mich sehr. Na, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns ja, wenn Guest so weitermacht, hören wir uns öfter in nächster Zeit.
Ja.
Deswegen,
ja,
wer weiß, ich sag mal bis bald. Und nochmals danke an alle. Wir sind raus.
Bye.
Bewegt Bild-Banausen.